Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und
Let's Talk About Spandex. Hallo, wir sind wieder da. Es ist schwierig, gerade zusammenzufinden. Es ist Sommerpause hier und da. Ich habe einen Podcast zu Guardians of the Galaxy 3, den ich immer noch nicht geschnitten habe, aber dafür war ich viel unterwegs.
Ja, das ist doch auch schön.
Ich war letztens bei einer Dorfhochzeit zwischen Osnabrück und Bielefeld und ich wollte nicht immer so ein arroganter Großstadtschnösel sein, aber ich habe es echt nicht geschafft. Und das sind liebe Menschen. Disclaimer, liebe Menschen. Ich habe es aber nicht geschafft, mit irgendjemandem so richtig zu bonden. Das war ganz schön ernüchternd. Ich glaube, ich werde langsam wirklich so eine Muschel, die sich immer so zurückzieht. So.
Okay.
Das ist. Wie geht's dir da? Fällt dir das schwerer oder leichter, neue Bekanntschaften zu schließen, wo du denkst, ey, das war eine richtig gute neue Bekanntschaft?
Es hängt total davon ab. Ich war jetzt in letzter Zeit relativ viel unterwegs, also auch so ein paar Veranstaltungen, wo ich dich irgendwie dachte, vielleicht sieht man sich. Ich war zum Beispiel bei der Kreativgesellschaft beim Sommerfest zum Beispiel.
Ja, da war ich auf dem Hochzeit.
Achso, und ich war überrascht, wie wenig Leute ich da kannte. Also schon hier und da, so welche vom Sehen, aber auch ganz viele, wo ich dachte, ja, bestimmt mal gesehen, aber keine Ahnung woher. Und ich muss sagen, da fällt es mir schwer, jetzt einfach auf irgendwen zuzugehen und dann loszutalken.
Sagen, hallo, ja.
Ich war mit Sergi unterwegs, er hat das dann ein paar Leuten gemacht und das war dann auch total cool, mit denen zu reden, aber so diesen ersten Schritt zu sagen auf irgendwie.
Ja, aber ist es dann, also wenn man kurz mit denen redet, wird da irgendwas draus? Also ich habe das Gefühl, früher als Student so oder als Berufsanfänger haben sich auch so Kontakte ergeben, die so richtig fruchtvoll und lange und gut waren. Und jetzt, ich glaube, das ist jetzt bei mir so bei so Network-Veranstaltungen so ein unausgesprochener Code, dass wir uns nur kurz miteinander beschäftigen, bis das Buffet eröffnet wird und dann nie wieder was miteinander kooperieren.
Naja, ich finde, man kann das eine Woche später nicht einschätzen, weil wenn du die
so
Leute...
Du bist so langweilig immer mit deiner Relativierung.
Nein, aber ich meine, die siehst du das bei der nächsten Veranstaltung vielleicht wieder und dann sagt man, kennen wir uns nicht von irgendwie letztem Sommerfest?
Von da, als wir auf das Buffet gewartet haben. Und ja, stimmt, das war ein gutes Buffet.
Dann vielleicht ist man eine Woche später, weiß ich nicht... Hängt man irgendwie auf einen Kaffee zusammen oder macht einen Job zusammen?
Also gut, jetzt redest du aber von Leuten aus der Kreativbubble. Würde ich dich da jetzt so rausschmeißen, würde ich dich jetzt zum Schützenfest nach Hasefeld tragen und sage, mach Freunde hier.
Na gut, die Tendenz, dass man die Menschen wieder sieht, ist ja auch relativ gering. Also, dass sich da gute Freundschaften entwickeln, das sehe ich jetzt nicht.
Mhm.
Und dann frage ich mich, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe ja jetzt neulich auch in einer anderen Party, dann sind da Freunde von Freunden und mit denen quatscht man, das ist cool. Also,
ja, ist ja gar nicht uncool.
Geht schon, das hängt nur von den Leuten ab.
Das würde besser funktionieren, aber da haben sie ein bisschen zu viel Andreas Gabalier gehört.
Bin mir ehrlich gesagt auf Dorffesten nicht sicher, ob es da wirklich viele Menschen gibt, wo man so als Stadtmensch, der in der kreativen Szene unterwegs ist, so gut bonden kann.
Ja, kann man.
Ohne jetzt so viele Vorurteile
zu holen. Nee, ich will auch gesagt, vielleicht sind es wirklich gute Menschen. So, da waren viele Bundeswehris dabei und das ist ja auch eine Karriere, die man machen kann, wenn man möchte. Wurde ein bisschen zu viel Andreas Gabalier für meine Verhältnisse gehört und irgendwie kam ich da und ich wollte, ne? Ich kam da aber echt nicht rein.
Mhm.
Ich habe mich echt gefühlt wieder zurückversetzt in meine ausgestoßenen Nerdzeiten. So. Bin ich ja wahrscheinlich auch irgendwo, deswegen ist das auch alles irgendwie fein und ich bin ja auch keinem böse drum. Ich war eher so ein bisschen sauer auf mich selbst, aber ich habe es auch hier in der Stadt oft. Deswegen, ich habe gar keinen Bock, mich gerade mit dir zu unterhalten. Ich habe gar keine Lust, die Mühe zu machen, mit dir da irgendwo reinzukommen, weil ich weiß, dass es eh nur das übliche Blabla ist und wir uns gegenseitig eigentlich nichts bedeuten. So. Wir sind ein sozialer Code quasi gerade. Und gerade Säge ist ja tipptopp drin, möchte ja auch richtig immer connecten, aber das ist auch die Frage, hey Säge, falls das hörst, ich meine das ist nicht böse, wie viel Ausschuss bei den ganzen Connecten auch immer bleibt. Also irgendwann kann man sagen, von wegen, das ist mir zu wenig Prozent Erfolgsquote.
Ja, aber das weißt du ja vorher nicht, aber...
Ja, aber man kann ja irgendwann in so Rückschau halten, so wie lange connecte ich schon und wie viele Leute sind kleben geblieben? Wie lange flirte ich schon mit irgendjemandem und wie weit bin ich gekommen? Irgendwann kann man ja auch einen Schlussstrich ziehen. So, vielleicht bin ich aber auch gerade einfach menschenmüde. Vielleicht höre ich mich jetzt auch
ein bisschen zynischer an. Das klingt so, das klingt ein bisschen verbittert.
Ich habe recht, ihr werdet es alle sehen. Naja, auf jeden Fall war ich auch im Kino. sogar nicht alleine. Ich gehe mit Menschen noch manchmal ins Kino. Ich war bei Indiana Jones und wir müssen sprechen.
Genau.
Wir waren nicht mal miteinander bei
Indiana Jones. Nee, wir waren unabhängig voneinander. Wann war ich denn da? Irgendwie diese Woche, Mittwoch, glaube ich. Und ich war auch gestern noch mal im Kino.
Ja? Was gibt es denn gerade, was man so... Barbie?
Ich habe Roter Himmel gesehen. Nee, Barbie und Oppenheimer liefen noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, gucke ich mir so ein deutsches Ding an.
Barbie!
Und muss sagen, Petzold, was für ein scheiß Film. Meine Güte.
Pfui.
Ich muss darüber haten, weil ich so viele positive Kritiken gehört habe. Gerne, dann mach das
doch mal. Also ich kenne davon, glaube ich, nur so zwei Fernsehbeiträge über den Film und die ganze Plotline hat mich schon so dermaßen nicht interessiert. Da hättest du mir Geld geben können, ich habe mir den Film nicht angeguckt. Ein Typ, der aufs Land geht und sich da eventuell neu verliebt in so eine rebellische Landmaus und dann brennt irgendwas. Ich habe es nicht ganz verstanden.
Aber ich meine, das wäre ja noch fast ein guter Plot. Nein, das ist... Nee, das ist so ein Typ, der mit seinem Kumpel irgendwie aufs Land fährt.
Irgendwas. Aber ist der nicht ganz abgestumpft von der ehemaligen Beziehung oder sowas und denkt, der kann sich nicht verlieben? Verliebt sich?
Nee,
vielleicht hat
das ist alles nicht die Geschichte. Nee, der ist...
Das ist doch so eine Landmaus, in die er sich dann rein verguckt.
Nee, das stimmt alles nicht. Also der Plot ist der. Er und ein Kumpel, die fahren irgendwie aufs Land, so in das Haus von dessen Mutter.
Ja,
das weiß ich. Und denken, die sind da alleine, weil er möchte arbeiten.
Irgendwo Mecklenburg-Vorpommern, so richtig schönes Ostsee.
Irgendwie Ostsee, genau. Ja. Er möchte halt sein Buch fertig schreiben, weil sein Verleger am Wochenende kommt.
Das stimmt, um das abzunehmen.
Und sein Kumpel soll eigentlich auch irgendwas fürs Studium vorbereiten.
Das war ein Beitrag auch. Das
mit dem und sein Kumpel hat aber von Anfang an keinen Bock, irgendwie zu arbeiten und will da nur am Stand rumhängen und so. Und dann ist da aber dieses Haus doppelt belegt, weil noch irgendwie eine Bekannte von der Mutter, irgendwie eine junge, hübsche Frau, da irgendwie rumhängt. Und dieser Film macht am Anfang so dieses Ding auf, dass die beiden...
A.k.a. die Landmaus, das meine ich mit der Landmaus.
Ja, aber die ist keine Landmaus, die kommt nicht von da. Die
macht okay,
da
auch nur sorry, Urlaub. Dann habe ich das einfach vielleicht reingelesen, weil ich glaube, die wird einfach...
Die arbeitet da als Eisverkäuferin und es stellt sich später heraus, sie ist eine belesene Literaturwissenschaftlerin, die irgendwie gerade ihr Stipendium nicht bekommen hat. Der ganze Film ist so ein Bullshit. So eine elitäre Kackscheiße.
Aber tun die sich nicht ineinander rein verlieben, so ein bisschen? Oder guckt er sich nicht so ein bisschen in sie rein vergucken?
Genau, er findet sie toll. Ist aber ja,
dann sag das doch wegen, dann musst du nicht sagen, aber nein, das stimmt alles nicht.
Da verliebt sich keiner irgendwie. Der ist die ganze Zeit scheiße zu ihr und dann ist sie irgendwie pisst und dann entschuldigt er sich und entschuldigt sich dreimal und ist die ganze Zeit scheiße und da knistert nichts und das ist alles.
Aber der Film sagt doch, er findet sie toll.
Ja, das behauptet er einfach
mal. Du kannst aber nicht sagen, ich war total falsch. Also mit der Landmaus war ich wahrscheinlich falsch. Dann habe ich das falsch gemerkt. Aber dass er da dass da eine Hauptdarstellerin eingeführt wird, die er so anschwärmt, das habe ich mir noch nicht ausgedacht.
Ja, aber darum geht es halt irgendwie nicht. Keine Ahnung.
Was geht's denn dann?
Es geht um. Es soll so ein Sommerfilm sein und dann ist da dieser Brand im Hintergrund.
Was heißt ein Sommerfilm? Jaws ist für mich ein Sommerfilm.
Naja, ich habe mir gerade sagen lassen, dass das hier der Petzold kurz zuvor sich durch so eine Rumé-DVD-Box geguckt hat und auch einfach mal so ein Sommerleichtigkeitsfilm machen wollte wie Eric Rumé.
Hat er das auch in seinen Förderantrag geschrieben? Hallo, ich habe mir gerade die DVD-Box angeguckt und sowas würde ich auch machen, liebe
Also ich glaube, wenn du Christian Petzold bist, du kriegst wahrscheinlich sowieso keine Megabudgets, aber die du kriegst du wahrscheinlich immer wieder, egal.
Einfach so.
Ob du Klotüren filmst oder sonst was. Das ist wahrscheinlich so ein Selbstläufer, wenn du einmal da gesettelt bist. Und ich glaube, der unterrichtet, glaube ich, auch an Schauspielschulen. Ich habe so einen Eindruck, der ist so inspiriert auch von dem Umfeld, aber dadurch habe ich den Eindruck, dass es eigentlich so ein Studentenfilm nur ist. Er halt einfach kein Student mehr. So. Das ist so den Eindruck, den ich halt die ganze Zeit bei diesem Film hatte.
Obligatorischen 5 Minuten, wo Christian über den deutschen Film rantet. Mach weiter, ich höre dir da sehr gerne.
Ja, nein, aber ich bin so frustriert, weil ich fand ihn wirklich, also er ist noch nicht mal super langweilig. Ich kann nicht mal sagen, der Film ist endscheiße. So.
Ja.
Aber dieser Film hat den Berlinale Jurypreis gewonnen. Du findest keine negativen Kritiken.
Ja, aber vielleicht auch mangels von Alternativen. Also würden wir mal richtige Filme produzieren? Also das bekomme ich
ja, es ist einfach so total frustrierend. Und ich denke mir, das Drehbuch ist scheiße. Der Film möchte mit dieser ganzen Waldbrandgeschichte irgendwas zeigen, wofür gar nicht das Budget da ist, um es zeigen zu können.
Ja.
Das heißt, immer dann, wenn Effekte kommen, ist es furchtbar. Die können noch nicht mal irgendwie, es gibt ein paar Szenen, die sind Day for Night, andere sind nur bei echter Nacht gedreht und der ist einfach so technisch auch so mangelhaft und alles daran ist, also nichts gegen mangelhafte Filme, aber ich meine, das ist ja ein produziertes Ding von ZDF und Arte und Förderung, lange Liste, Vor- und Abspann. Boah, ich weiß nicht, die Filme darf es ja geben, aber wo sind denn die Filme, die ich gucken mag?
Mission Impossible.
Basti, sag mir doch mal.
Barbie, mein ganzer Freundeskreis ist hyped für Barbie.
Ja, Barbie halte ich für overhyped, aber gucken wir mal.
Oh, wow.
Na, ich find, naja, ich fand den ersten Trailer super, weil so nur im Barbieland und da dachte ich schon, na, wird der Film nur im Barbieland spielen? Und
also dann du findest das doof, das ist ja kein Spoiler, das ist im zweiten Trailer, dass Barbie irgendwann so ein Fish-Out-of-the-Water-Story wird. Also.
Ja, ich glaube, der wird sowas von hart konventionell sein und hoffentlich hat er gute Ideen und ein paar lustige Momente, aber ehrlich gesagt erwarte ich...
Aber Ryan Gosling sieht sehr hübsch aus.
Ich finde Ryan Gosling fantastisch und ich finde, also es wird ja auch immer jetzt gerade gesagt, ja, er stiehlt Margot Robbie die Show, aber ich denke, das war schon beim ersten Trailer klar.
Soll ich was ganz ketzerisch sagen?
Ja.
Für mich hat, also Margot Robbie, ohne sexistisch klingen zu wollen, hot as fuck, wirklich eine Augenweide und charismatisch und große Augen und so weiter und so fort, hat mich noch nie schauspielerisch so richtig umgewämst.
Ja, mich auch nicht.
So, was... Also alle Sachen, an die ich mich erinnere, so sogar, wo sie irgendwie mal mit Will Smith gepaart wurde, da hat sogar Will Smith sie outperformed. Aber die kannst du natürlich gut ins Bild stellen und ist das Bild automatisch ein Stück weit schöner.
Ja, es ist so Babylon, da fand ich sie die ersten zwei Stunden, der ganze Film ist fantastisch bis dahin. Aber da muss sie halt auch nicht mehr machen als irgendwie so die Crazy Party Maus. Und wenn es dann so dramatisch wird in der letzten Stunde, denkt man sich so, oh, ich wünschte mir... Ich wäre zurück im Lalaland mit, wie heißt sie noch, die da gespielt hat.
Ja.
Die hat das einfach echt besser gemacht als Margot Robbie, aber was wollen wir machen?
Aber es ist eine gute, hier, wie heißt die, Harley Quinn gewesen. Sah gut aus in den
Shorts. Fand ich super, also wie gesagt.
Es ist ja auch, wie gesagt, ich sag auch echt nicht uncharismatisch und sonst was. Ich sag einfach nur von wegen, es war noch nie so, dass ich gemeint habe, oh, jetzt hat sie jemanden richtig an die Wand gewämst von... Mit ihrem Handwerk.
So. Ja, das ist aber, glaube ich, so echt so Jammern auf hohem Niveau. Die Sache ist halt, Ryan Gosling halte ich für... Also es gibt so, ich glaube, so Skills, die können Schauspieler auch nicht lernen oder Schauspielerinnen. Die haben entweder so eine Präsenz. Und Ryan Gosling hat, finde ich, halt auch in Drive und diesen Filmen gezeigt, dass der einfach nur da sein muss. Und
ja. Ich
gucke mir das super gerne an. Einfach, weil der hat so eine Präsenz und der muss gar nichts machen dafür.
Also stehen jetzt ja Mega-Blockbuster ins Haus. Ne? Oppenheimer steht im Haus, Mission Impossible und Barbie. Und du hast gesagt, nee, ich möchte den Petzold-Film unterstützen. Was ja auch irgendwie ein
Ehrenmove. Naja, wir wollten gestern ins Kino und die anderen liefen noch nicht. Also was wollen wir machen? Indy habe ich schon gesehen, aber den reden wir ja gleich. Und den einzigen, den es noch gegeben hätte, wäre Mission Impossible. Aber da war meine Begleitung nicht so für.
Bester Mission Impossible Start aller Mission Impossible Starts. Habe ich jetzt heute früh erst gelesen bei... irgendeiner Movie-Seite. Bei Vulture vielleicht, weiß ich nicht. Aber
die Leute, die ins Kino gehen, die werden jetzt auch ab Donnerstag weniger werden für Mission Impossible, schätze ich mal, weil Oppenheimer und Barbie starten zeitgleich.
Aber es ist ja verrückt, ne? Dass ein siebter Teil, Ethan Hunt, bei dem Trailer kommt nichts heraus, außer dass Tom Cruise weiterhin lebensmüde ist, so. Das ist so viel Geld, aber ey, das ist wahrscheinlich echt das Verkaufsargument.
Ja, ich vermute, das ist jetzt aber auch ein bisschen Top Gun nachwehen. Damit hat er sich ja echt nochmal auf den Action-Olymp hochkatapultiert und der ist ja auch schon über 60 oder wie alt ist er?
Ich glaube Ende 50, über 60 würde mich schon wirklich stark.
Ah, okay.
Aber wir kommen zu Leuten, die auch eventuell ein bisschen zu alt fürs Action-Cinema sind heute.
Das stimmt. Mr. Harrison Ford? 80.
Erstmal,
das fällt aber nicht auf, wenn man die erste halbe Stunde des Films guckt.
Natürlich nicht. Sagt uns mal Bescheid wegen unserer geilen Filme zum Dessert YouTube-Beutel und liked uns und Sterne und kommentiert uns und folgt uns bei Instagram. Das haue ich jetzt einfach mal am Anfang raus und noch einmal am Ende, bevor wir jetzt wirklich in die Welt des Indiana Jones, des Dr. Jones hineingehen, in die tiefen Höhlen Indiana Jones und das Grab des guten Filmes. Jetzt machst du noch ein Getränk hier rein. Oh, die Atmos wieder. Bestechend schön.
Lemon.
Plus Koffein von irgendeinem plus Hersteller, der nicht näher genannt werden soll.
Limo.
Ach, willst du ein Limo? Willst du noch irgendwas aus deinem Privatleben erzählen, oder wollen wir wirklich uns jetzt dem Indie geben?
Ach, wir leben ja für den Film, ne? Das ist ja hier quasi unser Privatleben. Das ist ja quasi unser Leben.
Ich bin ein bisschen hyped auf wie heißt es? Oppenheimer? Ich habe aber, glaube ich, letztens schon gesagt, dass ich gar nicht so ein riesengroßer Christopher Nolan-Fan bin
ich
mehr.
Ich auch nicht. Tenet war so anstrengend.
Ich glaube, Tenet hat bei mir ganz viele Blasen platzen lassen. Ich dachte immer so, oh, der macht das alles mit Absicht. Und das ist ein ganz großer Liebhaber der Geschichten und des Cinemas. Und war ich so, ja gut, aber am Ende...
Also nach Tenet bin ich mir so sicher...
Am Ende bringt mir Ant-Man Quantumania mehr Spaß als Tenet.
Also nach Tenet bin ich mir so sicher, dass der Nolan Autist sein muss, aber ich weiß gar nicht, ob er einer ist. Keine Ahnung.
Das ist natürlich von der Political Correctness ein schwieriger Satz, aber ihr wisst ja, wir haben alles für die Unterhaltung. aber im Grunde, ich möchte auch halt einfach manchmal bespaßt werden, weißt du? Ich möchte nicht sagen, oh, wie haben sie das gemacht? Oh, wie haben sie das? Nee. Und wenn jetzt schon irgendwie überall rausgeschrieben wird, dass er schon wieder alles aus Prinzip nur auf Wasser da hat, das gedreht aus Prinzip und dass ganz viele Kinos das gar nicht so richtig in einem vollen Ummaß einfangen können, also IMAX ja sowieso, aber noch Special, Super IMAX 70mm Film, was weiß ich, ja, alles sowieso nur Film.
Und Savoy hier in Hamburg läuft da auch auf 70mm.
Und so gut wie keine Special Effects, weil die Special oder Visual Effects, würden das Kinoerlebnis kaputt machen. Also da redet jetzt nur noch pretentious Scheiße, wo ich denke, jetzt bleibt mal ganz cool, du hast Inception gemacht, so. Also dir ist schon gewahr, dass auch Unterhaltungskino, egal. Ich finde das gerade alles ein bisschen pretentious. Mach einfach einen unterhaltsamen Film über die Atombombe und gut ist. Aber das könnte ja auch nur meine exklusive Meinung sein. Am Ende werde ich wieder der Banause sein, der sagt, in den Top 5 meiner Filme letzten Jahres kommt Christopher Nolan nicht vor, aber 3 Marvel-Filme. Nun gut, so bin ich. Und Mario. Aber da waren wir auch schon weit auseinander. Mal gucken, ob wir bei diesem Film weit auseinander sind
in unserer Einschätzung. Ich bin gespannt.
Habt ihr, liebe Community, ich kann euch zwar nicht hören, aber habt ihr Indie gesehen? Okay, ist allen ein Begriff. Ganz viele Leute lieben Indie. Ich habe das gerade eben wahrgenommen.
Ja, ich habe...
Liebst du Indie?
Also ich wüsste nicht, wie man Indie nicht lieben kann.
Ne? Indie ist so ein... Ich habe auch, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der gemeint hat, pfui Indie. Ich habe Leute gesehen von wegen... Oder gehört, die meinten von wegen, ja, habe ich nicht geguckt, war irgendwie so, leider Gottes, wenn man mit jüngeren Menschen auch verkehrt, das waren so Filme, die meine Eltern geguckt haben oder sonst was. Das ist dann immer so ein bisschen Aua, mein Herz. Aber ich habe, glaube ich, noch keinen getroffen, der gesagt hat, Indie, Stockscheiße.
Ja, ich habe gerade den Wolfgang Schmidt gehört, der auch schon am ersten Indie kein gutes Haar gelassen hat. Also aber auch dann mehr aus dieser Begründung, was so damals Steven Spielberg getrieben hat und die natürlich die Rassismen in dem Film und
bla. Ja, Look, natürlich, das ist ein fleischgewordener Pulp-Roman, ne? Oder ein filmgewordener Pulp-Roman. Klar können wir uns sowohl über die Frauendarstellung als auch über die Darstellung jeglicher Nationalität, die nicht die amerikanische ist, vollkommen echauffieren. Ich meine, der nordafrikanische Charakter hat so einen kleinen Mustafa-Hut auf, dessen Name ich richtig erwähnt, dass ich nicht den Mustafa-Hut, weil mir nichts anderes eingefallen ist und ich reden wollte, weil ich Angst habe vor der Stille. Aber ihr wisst alle, was ich meine. So ein kleines rotes Deckelchen auf dem Kopf.
Ja.
Und redet auch immer so, Dr. Jones. das ist natürlich alles richtiger Quark. Wusstest du, dass im ersten Indiana Jones, der Nazi mit hier mit dieser kleinen runden Brille, der mit dem schwarzen Mantel und schwarzen Hut. Wusstest du, dass sie da ursprünglich mal Klaus Kinski für angefragt haben?
Nee, aber hätte gut gepasst.
Und dann hat Klaus Kinski gesagt, was für ein Schmutz und was für ein untalentierter Regisseur, mit denen arbeitet er nicht zusammen?
Ja.
Großartig. Also
wusste ich nicht, aber das klingt nach ihm.
Großartig, was für ein Schmutzbuch, was für eine infantile Machtfantasie. Dieser Spielberg. Der Jude. Nein, also, wow, jetzt heute wird das, diese Folge sollte irgendwie als Disclaimer kriegen, Political Correctness. Wir haben lange nicht mehr gepodcastet, bemerkt es.
Ja, müssen wir hier ein bisschen Grenzen ausloten, ne?
Genau, findet ihr das lustig?
Und wir müssen uns neuen Hörerschaften erschließen. So,
und jetzt so, in die
Richtung Osten.
Ja, kommt doch mal wieder in den Schoß Königs Wusterhausen. Unterstützt einen der euren. Indie 5.
Ja.
Vierte Mal gegen Nazis? Nee, das dritte Mal gegen Nazis. Das eine Mal waren es ja Russen, aber die waren getarnt als Nazis. Also nicht wirklich getarnt, aber das war eigentlich egal. Einfach Leute in grauer Uniform, die nicht amerikanisch reden, die man boxen kann.
Ach echt, in welchem Teil war das?
Im vierten sind das so die Russen. Da spielt auch
ja gut, Blanchett. Der vierte spielt ja aber auch danach, ne?
Also ja, aber es hätte ja, also der spielt ja auch danach. Der ist nicht scheu davor, die Nazis wieder rauszuholen. Und dann halt einmal gegen hier diesen Todeskult, den indisch-pakistanischen Todeskult. Wie gesagt, die Nazis sind wieder da. Ja. Und Harrison Ford ist wieder da. Und hier Marion, Spoiler, ist wieder da. Ja. Willst du kurz zusammenfassen, das Grundsetting von Indie 5, das Rad des Schicksals für
Dial? Ich würde noch mal einmal ganz kurz vorher einsteigen, weil du mich fragtest, wie ich dazu stehe, zu Indie. Und ich habe natürlich 1 bis 3 irgendwann mal gesehen und fand die auch alle ziemlich toll. Was ich aber immer auch besonders toll fand, ich habe nämlich von Teil 3, gab es ja damals dieses LucasArts Computerspiel, ja, ja, ja. Was ich richtig gesuchtet habe, oder Lucasfilm Games hieß das ja, damals noch. Ja. Und dann gab es ja diesen fantastischen vierten Teil, also lustigerweise gab es ja als Videospiele nur Teil 3 und 4, ja. Also nie 1 und 2. Mhm. Und 4 war ja Fate of Atlantis, von dem ja heute zu Recht immer noch alle, die das Spiel kennen, sagen, warum wurde der nie verfilmt, weil der richtig. Natürlich tausendmal und besser gewesen wäre. Und geht als
eine der besten Adventures überhaupt.
Crystal Skull oder wie der vierte hieß.
Crystal Skull.
Der ja wirklich schäbig ist, den ich auch wirklich nicht mag. Und genau, worum geht es in Teil 5? Also wir fangen an mit einer Szene. Indy ist wieder, also Indy ist nicht wieder jung, aber Indy ist jünger als Harrison Ford es heute ist.
Also und sie sind zurück wieder, im zerbombten Deutschland.
Genau, irgendwo. Spielt irgendwie, ich glaube, Ende der Nazi-Zeit.
Ja, also der Krieg 45, endet, ne? Ja, in dieser Frequenz wird der Krieg ja quasi beendet. Das ist ja, auf jeden Fall sind wir da auf Schloss Wolfenstein geführt, also irgendein Schloss, wie sie halt in Deutschland überall rumstehen und irgendein generischer Nazi-Kommandant mit dem Namen
Mads Mikkelsen.
Ja, erstmal Thomas Kretschmann und dann natürlich Mads Mikkelsen als so ein, also Thomas Kretschmann spielt da so einen richtigen General, so einen richtigen treuen Militärmann und Mads Mikkelsen spielt irgendwie so einen Nazi, der schon irgendwie ein devoter Nazi ist, aber halt auch so ein schleimiger Wissenschaftler-Arsch. So, der möchte dem Führer nicht einfach alles darlegen, sagt, nein, das können wir behalten und können wir das besser machen, damit dann die Nazis das richtig benutzen können. Und dann sagt der Thomas Kretschmann, bist du bescheuert hier, Hitler weiß richtig Bescheid. Und übrigens hier, lass mal diesen Spion mit der Peitsche offscreen umbringen. Dann zieht er dem die Mütze da vom Kopf oder die Kopfbedeckung da vom Kopf. Und dann sehen wir Harrison Ford in wunderschöner digitaler Verjüngung.
So um die 40 dann.
So um die 40. Und Indy, die ganze Anfangssequenz ist quasi eine pure Verneigung vor den alten Indy-Filmen. Ja, sind bestimmt so 20 Minuten.
Ja, auf so einem Zug, durch den Zug, durch über, den Zug, oben auf dem Zug.
Was genau, auch immer Dr. Jones muss kurz bluffen, als wäre er deutsch, kann aber gar nicht richtig deutsch, sondern kann nur irgendwie allen lustig zuheilen und so. Und da in dieser Frequenz ist Thomas Kretschmann noch der Oberböse, der theoretisch auch aus dem alten Indie-Film hätte rausplumpsen können.
Ja.
Und dann springen wir quasi in den
da jagen sie auch noch Abgesang. So ein Dolch hinterher, genau, noch genau. Nicht diesem Dings der Zeit, diesem Stein der Zeit.
Genau, das ist wirklich, das ist eine Verneigung. Das hat einfach, hat auch einen Abschluss, also hat auch ein Bookend, was eigentlich unwichtig für einen späteren Film ist, außer dass wir ein paar Figuren des späteren Films da schon kennengelernt haben. Aber das ist,
genau, also, aber
die weitere Handlung bezieht sich da nicht drauf.
Das aber ist, er nimmt im Prinzip das Artefakt mit, was wir dann im späteren Verlauf, um das es geht, weil das wird dann gejagt. Genau, Zeitsprung. Ja, gar nicht 40 Jahre später, eher so 30 Jahre später, ne? Ich glaube, die müsste dehnen da ein bisschen die Zeit. Spielt halt alles.
Ich bin zu blöd zu wissen, wann die Mondlandung war. Aber
Mondlandung,
Mondlandung.
Wie gesagt, so 70er irgendwann, ne? Aber ich weiß gar nicht, wann genau.
Für die Handlung ist ja auch eine fiktive Zeitline. Also, Indy ist alt, bitter, Whisky trinkend, geschieden. Jetzt auch, geht in Pension.
Ja.
Und blödes Timing, am Tag seiner Pensionierung tauchen Geister aus der Vergangenheit wieder auf. Sowohl Nazis als auch seine hier Patentochter.
Ja, irgendwie so.
Ja, Gott-Daughter, doch, das ich bin, Paten, musste gerade übersetzen in meinem Gap. Gespielt hier von Phoebe Waller-Bridges. Die kurioserweise auch nach dem Artefakt hereilt, auf das gerade dieser Flashback der ersten 20 Minuten so ein bisschen Bezug genommen hat. Ja, und dann wird das eine Jagd über viele Kontinente und vielleicht auch über viele Zeitebenen. Spoiler.
Ja, wir müssen später sehr spoilern, weil übers Ende wird sehr, sehr, ja, viel sehr zu reden lang sein.
Sehr viel, aber auch über Motivation und über fallen gelassene Handlungsstränge.
Ja, vielleicht sollte man hier nochmal erwähnen, er wird gejagt, nicht nur von diesen Nazis in Disguise, also von Mads Mikkelsen und seinen zwei Schergen, es sind ja lustigerweise auch irgendwie nur drei, also nicht besonders viele, und dem CIA, was ich interessant fand, vor allem, weil die aus irgendeinem Grund, und das erklärt der Film gar nicht, warum die mit diesen dubiosen Nazi-Menschen da zusammenarbeiten.
Na, das ist ja so ein bisschen, anfangs sollte das ja eine Kritik sein, beziehungsweise nicht Kritik, sondern eine Referenz darauf, dass ja die amerikanische Regierung nach dem Fall des Regimes in Deutschland auch mit vielen auch noch überzeugten Nazis zusammengearbeitet haben, um deren Braindrain quasi anzufuchsen. Also mit Raketenwissenschaftlern, mit sonst wie Generälen und sonst was haben die Amerikaner noch zusammengearbeitet.
Okay.
Die haben Leute teilweise neue Identitäten und sowas bekommen.
Okay, das kann ich mir alles vorstellen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Film das hier groß
thematisiert. Das ist eine Referenz darauf, das habe ich im Interview gesehen. So, okay. Dass auch sogar Mads Mikkelsens Charakter sogar auf allen so einen krassen Nazi-Kriegsverbrecher angelehnt war. Wo die amerikanische Regierung auch gesagt hat, der weiß so viel, der kommt straffrei aus Deutschland raus und kriegt einen Professorstuhl irgendwo in den USA geschenkt und hast du nicht gesehen. Solche geschichtlichen Dinger sind da drin. Ich glaube, das ist auch für James Mangold, der ja auch schon fortgeschrittenen Alters ist, der jetzt von Steven Spielberg übernommen hat, die Regiearbeit, auch irgendwie interessant gewesen. Kommen wir zum Wichtigsten. Steven Spielberg ist nicht mehr dabei. Der erste Indie-Film without Spielberg, beziehungsweise mit Spielberg nur in der produzierenden Funktion.
Ja.
Und James Mangold ist ein guter Regisseur.
Also er hat auf jeden Fall ein paar schöne Filme auf der Vita, ne? So, ich habe gerade
nochmal nachgeguckt. Und seinen letzten Mainstream-Film finde ich super. Ich finde den Logan-Film, also was vielleicht vergleichbar ist, genremäßig. Walk the Line ist nicht ganz wie Indie, aber vielleicht
Logan. Nee, aber ich meine, was habe ich hier eben noch gelesen? Copland und da waren echt noch ein, zwei andere Kaliber, wo man sagt, der kann schon was.
Klar, also, aber das sind ja alles keine Abenteuerfilme und Logan ist am ehesten noch so ein Abenteuerfilm. Ein alternder Held in einer Welt, in der er nicht mehr zurechtkommt, wird gejagt. Übrigens auch von dem Bösewicht hier aus dem Film. Boyd Holbrook spielt in beiden Filmen den jungen, aufmüpfigen Bösewicht, der sagt, du bist alt geworden, ich bin die neue Generation. In beiden, der spielt fast dieselbe Rolle.
Fantastisch.
Aber das kann Boyd Holbrook übrigens auch. Der kann so ein bisschen so einen arroganten Bösewicht spielen, der die alten Helden so ein bisschen unterschätzt und dadurch da eine Flanke auflässt, dass die immer wieder wegkommen. Aber ja, wollen wir noch weiter über die Handlung reden? Eigentlich nicht, oder? Alles andere ist ein Spoiler.
Es ist ein bisschen so ein Und-dann-und-dann-Plot, ne? Also ich meine, das lag aber immer schon in der Natur der Sache bei Indiana Jones, weil dann hat irgendwie der irgendwie jetzt das Teil und die jagen hinterher und dann stellen sie fest, sie brauchen noch ein anderes Teil und dann finden sie raus, wo das ist und dann geht es auch dahin. Dann wird man geforbt,
dann hat irgendjemand ein gefälschtes
Teil in der Hand. Dann geht man tauchen, dann trifft man auf Antonio Banderas und dann stirbt Antonio Banderas, Spoiler.
Spoiler. Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben jegliche Zurückhaltung bei Spoilern fahren gelassen. Wir gehen da richtig rein.
Hast du gesehen, ne? Antonio Banderas stand an dritter Stelle.
Habe ich gesehen. Habe ich mich im Kino drüber lustig gemacht.
Ja, der hat nicht wirklich so richtig viel Screentime. Also
nee, und ich weiß ja, was sie damit machen wollten, ne? Emotional. Warum man so einen Kniff macht. Weil wir als Zuschauer, wir mögen Antonio Banderas gerne. Nicht diese Rolle, die hatte drei Sätze. Ja. Aber wir mögen Antonio Banderas gerne. Dann sind wir entsetzt, wenn Antonio Banderas tot geht, weil wir mögen Antonio Banderas gerne. Damit will der Film ja irgendwie so ein Gefühl provozieren.
Ja.
Wäre das dann nicht irgendwie einfacher gewesen, diesen Mustafa zu erschießen?
Das hat mich auch gefragt, weil wenn man den schon in den Film packt, der fährt ihn ja nur, glaube ich, einmal zum Flughafen.
Einmal zum Flughafen und einmal am Ende, der Charakter überlebt, Spoiler, sagt er, komm, wir gehen Eis essen, Waka Waka. Also sagt nicht Waka Waka, das ist nicht Fuzzy Bear, aber das sieht ein bisschen aus wie Fuzzy Bear, deswegen. Also, warum nicht das? Weil wir kennen den, wir haben den schon lieb, wir kennen den von früher und das macht die Bösewichter glaubhaft, indem sie, oh nein, jetzt haben sie ein Urgestein aus den alten Indie-Filmen, den wir alle geliebt haben, erschossen. Mads Mikkelsen, du Mistschwein.
Hätte ich ehrlich gesagt für so einen Abgang von so einer etablierten Figur auch spannender gefunden.
Auf jeden Fall.
Als, ja.
Deswegen haben sie Antonio Banderas in dieser nichtssagenden Rolle nur gecastet, weil wir irgendjemanden brauchen, den wir in der echten Welt, in der Popkultur.
Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, ich weiß jetzt von dem Schauspieler nichts, aber dadurch, dass sie ihm so gar nichts geben, außer dass er ein bisschen Auto fahren darf, habe ich die Vermutung, dass er das wahrscheinlich physisch nicht mehr konnte. Ist jetzt so meine Vermutung.
Aber hätten die den nicht auf eine Bank setzen können und den einfach in den Kopf schießen?
Ja, das wäre vielleicht noch
gegangen. Er wäre einfach nur der Kapitän gewesen und sagt, Indy, es tut mir leid.
Ich habe eine super Idee, wie man das Ende hätte besser machen können.
Ja, ich habe ganz viele Theorien, ich habe ganz viele Vorschläge. Ganz, 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 ganz viele. Ich habe mich da...
ich muss sagen, vielleicht so grundsätzlich vorweggenommen, ich hatte relativ viel Spaß bei dem Film.
Gut, vorweggenommen, ich hatte gar keinen Spaß mit dem Film.
Echt? Okay.
Also nein, pass auf. Ich habe mich hier und da hat er mich an der Nostalgie getriggert. Und dann fühle ich mich kurz wohl. Das hat auch bei dem Mario-Film ganz hervorragend geklappt. Und dann bin ich mit meiner Begleitung raus. Und wir haben einfach so diskutiert und dann war die Frage so, fanden wir den gut? Und dann bin ich so mit mich reingegangen und so, ich weiß nicht, ob ich den gut fand. Dann ist mir aufgefallen, nein, ich fand den nicht gut. Und dann hatte ich Fragen und dann haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt und wir konnten die alle nicht beantworten. Auch die Motivation nach den Figuren und so weiter und so fort. Mhm. Hauptkritikpunkt, bevor du sagst, warum du den so spaßig fandest.
Ja.
Harrison Ford ist halt verdammt nochmal 80 Jahre alt. Es ist einfach so. Und deswegen sind, glaube ich, viele Actionsequenzen nur digitale Autos, die durch zu enge Straßen fahren. Also es gibt 3 ziemlich lange Verfolgungsjagden, ich glaube in 3 verschiedenen Ländern sogar, die relativ schnell aufeinander kommen. Mhm. Und ich bin kein großer Fan von Verfolgungsjagden. So. Indy war für mich nie die Verfolgungsjagd-Franchise. Klar gab es manchmal so halsbrecherische Stunts, aber der war Abenteuer, da muss er sich manchmal prügeln und manchmal schießt er auch und sonst was. Für mich hat zum Beispiel der obligatorische lange Faustkampf gefehlt. Also irgendein Mensch, der 3-mal so groß und 3-mal so breit ist wie Indy, der ihm also körperlich viel, viel über ist, aber Indy ist trotzdem so mutig, wischt sich die blutige Lippe ab, setzt sich seinen Hut wieder auf und geht in den Faustkampf mit diesem Monstrum und gewinnt, weil er cleverer ist oder rücksichtsloser oder sonst was. Niemals vergessen ist die Prügelei, während sich das Flugzeug in der Wüste dreht und dann wird dieser Muskelprotz im ersten Indiana Jones, ist das glaube ich, von dem Rotor zerhäckselt. Hm. Super, 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 super. Und dann kommt's, jetzt wird's ganz kurios, der Film hat sogar so einen riesengroßen Nazi-Schergen, so einen Typen, der 3 Meter groß und 3 Meter breit ist, wo man dachte, alles klar, da muss Indiana Jones noch mal die Fäuste fliegen lassen. Und das passiert einfach nicht.
Hm.
Der Film geht quasi 90 Minuten an mir runter und
schießt mich an. Also eigentlich geht der Film, das ist der längste der ganzen Reihe.
Der streichelt mir quasi wirklich 90 Minuten lang das Skrotum, dass ich mich endlich freue, in so einem Faustkampf wegejakulieren zu können. Endlich ist Harrison Ford mal wieder der knurrige Fausthahn und dann macht er das nicht. Mhm. So, dieser Film verwehrt mir andauernd meinen Action-Orgasmus. Ich bin Action-Blueballed da rausgegangen. Und das nehme ich ihn übel. Und da muss auch irgendjemand gesagt haben, Chef, James Mangold oder Produzent Steven Spielberg, wollen wir irgendwas machen, was unsere Kinogänger befriedigt? Und die sagen nein. Und das hat mich genervt. Aber jetzt gerne zu deinem Kurzfazit.
Ich muss gerade noch über den Begriff Bluebolt irgendwie nachdenken.
Bluebolt ist ja einfach, wenn du richtig schön angeteased wirst, richtig schön verwöhnt wirst, aber dann kommst du nicht zum Höhepunkt. So.
Ja, nee, das habe ich schon verstanden.
Ach so.
Ich habe mich nur gewundert, dass es dafür einen Begriff gibt.
Ach so, ja.
Wieder was gelernt.
Ja, Jugendsprech mit Dr. Oschinski.
Ja, fantastisch. keine Ahnung. Ich weiß in meiner Erinnerung, ich fand den 4. damals halt richtig kacke. Ich habe mich wirklich gelangweilt im Kino und ich fand alle Entscheidungen von Anfang an mit diesem Überleben im Kühlschrank, die Atomexplosion, alles unglaublich scheiße. Und ich mochte den Shia LaBeouf nicht, ich mochte das Lianenschwingen nicht, ich mochte nichts an diesem Film. Und entsprechend waren jetzt auch meine Erwartungen an Teil 5, glaube ich, einfach im Keller. Und guter Anfang, ich fand den super, diese ersten 20, 30 Minuten.
Erzähl du erst mal, dann
habe ich die Frage. In Fresh, wo ich dachte, endlich sind die Nazis wieder da, endlich wieder.
Und wow, das sollten wir heutzutage in Zeiten von AfD
sehen. Ja, aber das sind ja so die Bösewichter. Sagen. Ich finde, Nazis sind die perfekten Filmbösewichter. Ja, das stimmt. Die sind halt für so einen Film, also für mich, also ich hatte den Eindruck, die haben in Teil 4 nicht verstanden, was ich an Indiana Jones cool finde. Mhm. Nämlich, so eine bisschen eine Mischung aus, ja, weiß nicht, Abenteuerfilm meets Agentenfilm oder sowas.
Weißt
so
du, was ein guter Indiana-Jones-Film ist, um ein Indiana-Jones-Film zu sein? Ohne Quatsch. Der erste Captain America-Film.
Ja, es geht in eine ähnliche Richtung.
Genau, der
ja.
noch während des Zweiten Weltkriegs spielt. Es gibt den Weltzerstörwürfel, es gibt den Red Skull, der schon so vernarbt ist von diesem Weltzerstörwürfel. Aber bitte, geh weiter an deine Kritik. Ich genieße das selber gerade, dir zuzuhören. Was du dem abgewinnen kannst, dann kann ich das mit meiner Erfahrung abgleichen.
Nee, und da fand ich, war vieles Schönes drin. Also jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt so zu dem Zeitpunkt der Überfilm gewesen, aber ich mochte das alles. So ein bisschen altmodisch, dieser Zug, diese... Mhm. Da war viel drin, was ich echt schön fand. Hohes Tempo. Und dann... Also... dann hat der Film natürlich so ein paar Haker, weil allein, dass Harrison Ford so verbittert ist, was sie so erklären, ja, sein Sohn ist, also der Shia LaBeouf-Charakter ist im Krieg gestorben, das wird halt so nebenbei
in so einem
Dialog irgendwie so abgefrühstückt und das soll der Grund sein, warum er jetzt irgendwie da so Aggro schiebt und irgendwie Alkohol säuft und keinen Bock mehr aufs Leben hat, was ich immer schade fand, weil ich fand ihn sozusagen als Professor, wenn er so Bock hat zu lehren und so, eigentlich immer total cool. Und natürlich hätte man es auch weiterdenken können, dass er jetzt eigentlich in dieser Universitätshierarchie vielleicht jetzt einen höheren Posten hat und keine Ahnung, und vielleicht auch gar nicht mehr selber lehren muss, aber ja, irgendwie ja, da ja, so, ja. Naja. Aber sei es drum, aber irgendwie hat mich das alles abgeholt. Ich fand doch hier die Patentochter nicht so schlecht.
Die wird vom Internet gehate, fuckt. Nein, ich
spezifiziere, ja, aber natürlich
von einer unangenehmen Bubble des Internets gehate, fuckt.
Ja, und eigentlich muss man natürlich sagen, also ich hätte auch gerne, dass man mehr aus ihrem Charakter gemacht hätte, weil sie soll irgendwie auch Archäologin sein und gleichzeitig ist sie aber so ein bisschen, sie will die Artefakte dann nur verkaufen für viel Geld, wo ich mir denke, ja, da fehlt ihr eben nämlich dieser moralische Kompass, den Indiana Jones hat. Der ist ja auch so ein bisschen, okay, er geht ja, also setzt ja auch Gewalt ein, was andere vielleicht nicht gemacht hätten und so, aber er würde auf jeden Fall alles irgendwie ins Museum stellen und das ist so, das macht seinen Charakter so ein bisschen aus. Und jetzt zu sagen, sie wäre jetzt so eine Art neuer Indiana Jones, ohne diese Qualitäten zu haben oder zumindest die Erkenntnis zu haben, dass das der Weg ist, finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe, warum man es macht, damit man so einen Gegenpol hat, damit die sich da schön so ein bisschen Dynamik entfalten kann. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das alles irgendwie guckbar. Ich fand jetzt auch den Jungen nicht super toll, aber ich fand das alles okay. Und
den Jungen haben sie auch nur eingebaut wieder als Remember den anderen Jungen.
Ja, ja, genau. Es hat halt alles so. Aber ich fand, im Gegensatz zu anderen Filmen, hat das sich so für mich so weggeguckt. Ich fand das okay. Also ich habe diese 150 Minuten nicht so gemerkt, muss ich sagen. Ich bin aber bei anderen Filmen deutlich mehr. Das hatte ich hier eigentlich fast gar nicht. Erst am Ende, als dann...
Es passiert schon viel. Lass mal gleich das Ende, das müssen wir, glaube ich, einmal ausklammern.
Diese letzte halbe Stunde, da hatte ich...
Lass mal da, der Film endet erstmal nach 120 Minuten und dann die letzten 30. Und die 30, ich glaube, da mache ich ein eigenes Kapitel für auf.
Ich weiß gar nicht, was passiert denn kurz bevor dieser Teil einsetzt?
Bevor sie zum finalen Flughafen fahren. Sie wird entführt. Nee, sie wird nicht entführt. Er wird entführt. Indy wird entführt.
Stimmt, Indy wird entführt, ja, genau.
Indy wird versackt und Phoebe Waller-Bridges fährt hinterher und es kommt heraus, dass irgendwie ganz viele Leute auf so einem Flughafenfeld Zweiter Weltkrieg Cosplay machen und sich alle die SS-Uniformen lustig überstülpt haben. Hat auch einen Sinn. Kommen wir gleich drauf. So, ich erzähle mal Sachen, die ich interessant fand, tendenziell.
Ja.
Und warum mich der Film immer wieder enttäuscht hat. Ich mag die Idee, dass von Mads Mikkelsen, der ja ein OG-Nazi ist, und seine paar Henchmen, so wie ich das verstanden habe, sind ja keine Deutschen. Die lernen Deutsch. Die gehen immer wieder so an so ein Vokabelheft und sprechen ein bisschen Deutsch nach und so weiter und so fort.
Okay.
Ja, hast du das nicht mitbekommen? Im Hotelzimmer lernen sie Vokabeln, fragen sich gegenseitig Vokabeln ab auf Deutsch.
Nee, das habe ich nicht
so richtig mitgekriegt. Die sprechen beide nicht German. Die sprechen auch einen ganz dicken amerikanischen Akzent, wenn sie reden.
Ach so, gut, aber darüber stolper ich denn meistens nicht, weil es ja auch nicht immer unbedingt normal ist, dass Deutsche in amerikanischen Filmen wirklich
Deutsch können. Stimmt, aber in dem Fall sollte es sein, Mads Mikkelsen ist ein OG-European-Nazi. Okay. Und das sind Amis, die sich, also das sind quasi Neonazis.
Okay.
Die sich faszinieren dafür und lernen Deutsch und arbeiten mit einem Nazi zusammen. Mhm. Und das fand ich kurzzeitig interessant, weil ich dachte, das ist cool, Nazis zu erzählen, die halt nicht deutsch sind.
Ja.
Dieser Boyd Holbrook hat einen richtig fick American Accent und wie gesagt, das ist, wo der Kellner rein ins Hotelzimmer kommt, lernt er gerade Deutsch und er hat immer wieder deutsche Vokabeln und so und kann auch nicht richtig Deutsch sprechen. Deswegen verarschen sie ihn später auch im Flugzeug so ein bisschen.
Okay.
Und ich dachte, oh, das finde ich, glaube ich, geil, wenn Mads Mikkelsen als OG-Nazi quasi rübergegangen ist und sich da so eine neue Konklave an Neonazis aufgebaut hat.
Hm.
So Leute, das umso stimmiger, dass sie später sich in Uniformen cosplayen, Leute, die gar nicht die Schrecken des Krieges verstehen oder sonst was.
Hm.
So, clever. Das ist eine Erweiterung des Nazi-Feindbildes. Ich würde mitgehen, Nazis sind die idealen Gegner. Das ist natürlich am Ende alles aufgelöst, wenn sie dann am Ende doch wieder alle Deutsch sprechen. Und da hat mich der Film halt wieder geblueboard. Ich finde irgendwas schön, freue mich die ganze Zeit darauf. Hm. Passiert nicht, kein Payoff. Ich konnte während des ganzen Films quasi nicht cineastisch abwichsen. So. Und das, frustriert mich so. Und jede Verfolgungsjagd hatte nicht den unfassbaren Money-Shot, wo ich dachte, oh krass, jetzt ist noch richtig was passiert. Nee, die eine Verfolgungsjagd endet damit, dass das Auto nicht durch eine enge Gasse kann. Und an die anderen Sachen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es ist alles super unbefriedigend und ich verstehe schon, warum sie so viele Verfolgungsjagden machen, weil dann müssen sie nur ein paar Mal Harrison Ford aufnehmen, wie er so grimmig in einer Aufnahme an so einem Lenkrad rumrödelt und können quasi alle Action drumherum erzählen. Es ist für mich aber todesunbefriedigend, weil jede Actionsequenz in jedem anderen Indiana Jones Film und im Gegensatz zu dir hatte ich hohe Erwartungen an den Film. Ich dachte, der wird vielleicht so gut wie der dritte.
Okay, vielleicht war das dein Problem.
dass da irgendwelche total ausgeklügelten Set-Pieces sind. Der dritte hat zum Beispiel diese Prügelei auf dem Panzer, wo die Ketten vom Panzer ziehen Indy nach hinten, weil er sich da irgendwo festrakelt, der schießt. Im Panzer fliegt die Kugel hin und her, querschlägermäßig. Dadurch wird der Fahrer getroffen, der Fahrer rammt den Panzer in den Berg. Dadurch passiert wieder was, so Kettenreaktionsdinger, ne? Und hier haben wir einfach nur CGI und ich habe nichts gegen CGI, ich bin Marvel-Fan so. Aber es war alles nicht so clever ausgedacht, so von wegen, weil A passiert, passiert B, deswegen passiert C, deswegen passiert D. Und deswegen kommt Indy da raus, weil Indy erkennt, was da für eine Kettenreaktion gerade passiert oder er kann sich da irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Und das hatten diese ganzen Sachen irgendwie nicht. Und das ist eine andere Action-Philosophie. Das ist nicht mein Indie-Action-Set-Piece.
Ja, nein, ich verstehe dich total. Und ich würde das sogar ergänzen, weil auch dieser archäologische Aspekt ist ja hier auch redundant, sage ich mal.
Ja.
Die sind so, die gehen in eine Höhle, sehen so, oh, da oben ist ein Loch, da klettern wir rein.
Auch die Rätsel, ne?
Sind die Rätsel so sind richtig stumpf. Also ja. Die sind halt echt so. Und ich denke halt immer, beim Heiligen Gral war es so, das fand ich clever. Das war so eine Erkenntnis, die er einsetzen konnte, ja. So zu sagen, okay, das ganze Gold, das ignorieren wir, wir nehmen den Kelch aus Holz.
Ja.
Fand ich immer super. So,
ja, oder der Step of Faith. Und dann dieses Großartige, wo herauskommt, von wegen, stimmt, er musste quasi einfach nur quasi auf die Schlucht zulaufen. So. Und ja. Das war damals, oh, na klar war ich da auch ein bisschen Kind und war noch ein bisschen beeindruckend, aber so einen Moment hatte der Film ja nicht.
Nee, und leider sind diese ein, zwei Momente, die es in der Hinsicht gibt, die sind halt so stumpf in ihrer Auflösung. Also wohl dieses Tauchen, wenn sie da einfach nur, ah, da ist es, wir nehmen das jetzt. Also ich fand das Tauchen selber war schön, aber die mussten halt nichts machen, als einmal zu diesem Wrack tauchen und das Artefakt zu nehmen. Und ich denke, das ist halt auch echt ein bisschen wenig so. Und später müssen sie einmal da halt ins Wasser und dann wird es zur Rutsche und dann rutschen die runter und dann sind sie auch schon da, ne? Mehr ist das ja auch nicht.
Nö.
Und vorher war es immer nicht anfassen, das ist jetzt irgendwie auch eine Falle und dann kommt noch irgendwo Pixar raus, gibt's ja alles. Einfach gar nicht. Ist einfach komplett
richtig
nicht da.
Bin ich, würde meine Theorie unterstützen, dass der Film, obwohl da so viele Schreiberlinge dabei waren, mich niemals zum Klimax schaukelt. Vielleicht dachten sie, sie halten sich den großen Klimax fürs Ende auf.
Ja, und darauf habe ich ehrlich gesagt ein bisschen spekuliert und wahrscheinlich hat es mich auch bis dahin dann deswegen auch nicht so gestört, weil dann kommt halt ja diese versprochene Zeitreisegeschichte.
Wie die versprochen, das war klar, ist da Zeitreise drin vorkommen?
Ja, heißt ja Rat der Zeit und Archimedes. Nein, das
Schicksals.
Oder Schicksals. Also ich wusste von Anfang an, dass es irgendeine Zeitreisegeschichte geben wird. Und ich habe eigentlich gedacht, dass diese Rückblende am Anfang, die ja so prominent ist, auch weil sie ihn digital verjüngt haben, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass sie da eine Art wie nennt man
so
das?
Loop.
Klammer machen.
Yeah.
Das war ja Zeitreise, dass man dann sozusagen zurück in irgendwas geht, wo man vielleicht auf sich selber trifft, vielleicht sogar nochmal, wenn man schon nach 39 reisen möchte, die Wahl hat, hier entweder Mads Mikkelsen oder den Führer umzubringen und entscheidet sich dann vielleicht nur für Mads Mikkelsen, weil man will ja dann vielleicht auch die Zukunft nicht ändern, weil das andere Nachteile mit sich bringen könnte. Und dann wird es halt ärgerlich, weil sie entscheiden sich für was ganz anderes und das fand ich so grenzdebil blöd. Also,
ne, wir haben die ganze Zeit gespoilert.
Ja.
Jetzt spoilern wir mal so wirklich dolle. Also ich habe das Gefühl, wir müssen noch so über ein paar andere technische Aspekte und über Phoebe Waller-Bridges und über alle Helden reden, aber wir müssen es zum Ende, weil wenn wir das nicht einmal ansprechen, ist diese Kritik nicht vollends.
Ja.
Also Mads Mikkelsen nimmt seine halb Neonazis und halb doch echt Nazis mit auf dem Flugzeug und hat dieses Rad des Schicksals zusammen und meint von wegen, dadurch kann er einen Code errechnen, wo sich ein Wurmloch auftut Und Zeit ist ja auch nur Mathematik. Und weil er auch an Mathematik so krass glaubt, kann er nach München anno 19 noch was reisen und kann 39. Hitler vor allen doofen Entscheidungen warnen und das Schicksal Rad der Zeit nochmal quasi neu drehen. Die Würfel sind neu gemischt. Wir kriegen eine zweite Chance aufs Schicksal. Mhm. Turns out, dass er sich ein bisschen verrechnet hat und die landen in einen Konflikt zwischen den römischen und den griechischen Streitkräften. Und beide Parteien halten dieses Kriegsflugzeug für einen Drachen und kriegen dieses Kriegsflugzeug irgendwie auch abgeschossen. Und Indy, der weder altrömisch noch altgriechisch, glaube ich, so richtig flüssig kann, entscheidet sich als gebrochener Held. Ach, was soll ich denn noch in dieser Neuzeit in den USA der 70ern? Ich bleib einfach hier. Weißt du was?
Bei Archimedes.
Ich bleib bei Archimedes. Da fühle ich mich wohl, da kann ich sein. Gott sei Dank ist Phoebe Waller-Bridges mit einem kleinen Flugzeug hinterhergeflogen. Oder ihr kleiner, doofer Junge ist mit einem kleinen Flugzeug hinterhergeflogen. Ja. Weil sie ihn dann gewaltsam dazu überzeugen, dass doch irgendwie in der Neuzeit irgendwie was ist, was das Leben wert wäre. Wie fange ich an? Es ist eine Zeitepoche, die mich nicht, also zumindest im Indie-Kontext, nicht interessiert. Mhm. Es ist out of character. Also Indie war ja nie so Romano- oder Grichophil, weißt du? Mhm. Der hat nur gemeint, ich möchte das archivieren, das gehört in ein Museum. Er war ja niemals so oh Gott, wie schön das wäre, da könnte ich mir jetzt so eine Toga umbinden und das waren die viel. Das ist ja komplett neu. Dass er da so nostalgisch ist, war er nie. Dass die Nazis dann verzweifelt anfangen, auf die Kriegsparteien da zu schießen und auch einfach so auf einmal so blöd und panisch reagieren und die Bösewichter, die an sich niemals so eine wirkliche Ernsthaftigkeit hatten, finde ich zumindest, zu total verzweifelten Dullis werden, ist total enttäuschend. Und bei mir kann man immer viel rausholen. Viel, 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 viel. Wenn es einen coolen Showdown gibt zwischen Oberbösewicht und Held der Geschichte. Mhm. Antagonist, Protagonist treffen noch mal ein letztes Mal aufeinander und im Grunde sehen wir, was den Helden ausmacht, weil er denn obsiegt. Das wird mir vollkommen genommen, weil sich die blöden Nazis selbst aus dem Weg nahziehen, ohne dass Indiana Jones irgendwas großartig dazu tun müsste. Jetzt könnte man sagen, das war im ersten Indiana Jones auch schon so, dass sie sich da durch die Öffnung der Truhe haben sich die ganzen Nazis aus dem Leben befördert. Da hat Indiana Jones wenigstens noch gesagt, schließ die Augen. Das ist quasi eine uralte mythologische Falle. Es ist schlimmste Finale seit langem für mich. Mhm. Und lang und auch wahnsinnig teuer und wahnsinnig unbefriedigend in allen. Also das Indie-Payoff ist unbefriedigend, der Schurken-Payoff ist unbefriedigend, wie Phoebe Waller-Bridges das Problem löst. Hat zumindest bei mir für einen kleinen Schmunzler gesorgt, aber ist ja im Grunde auch unbefriedigend. Mhm. Sie schafft es ja nicht, ihn mit neuer Lebensfreude anzustecken. Machen wir da Archimedes hatten, der hat ja auch nicht zur Lösung beigetragen des Problems.
Nee.
Von wegen, wir kommen ja nicht mehr raus. Ah, doch, wir haben Archimedes, der kann richtig gut Mathe. Er sagt, da müsst ihr langfliegen, dann ist da das andere Portal. Wieso habt ihr ihn da drinnen, wenn er keine Funktion hat? So schreibt man noch keine Charakter. Dann spaß dir. Aber bitte, ich öffne das Feld.
Naja, bei mir geht die Kritik schon vorher los, weil, also wie gesagt, Mads Mikkelsen will nach 39 zurückreisen. Mhm. Und Indiana Jones sagt dann so beim Flug schon, ja, aber da gibt es so Turbulenzen auch in der Zeit. Was war die Begründung? Ich weiß es gar nicht mehr.
Weil die...
Was mit Erdachse?
Weil die Erdachse sich verschoben hat und dadurch landet man scheinbar...
Ja, aber also, man landet scheinbar beim Erbauer von diesem Rad, womit man durch die Zeit fliegen konnte. Und das hat für mich schon irgendwie als Erklärung null Sinn gemacht, weil ich mir denke, entweder baut er dieses Rad, damit jemand zu ihm reisen kann... Mhm. Aber wenn jemand woanders hinreist und dann zufällig, und ich meine, wenn du den Faktor Zeit nimmst und Orte auf der Erde, die Wahrscheinlichkeit, dass du genau da landest, wo dieser Bauer... Ja, aber ein
Lottogewinn, wa?
Ja, noch ein bisschen mehr als ein Lottogewinn. Und das aber einfach mit diesem Selbstverständnis verkaufen, Und das fand ich halt richtig blöd, weil ich dachte, diese, da fehlte mir jedes Mysterium. Es ist alles abhanden gekommen, das so zu zeigen und so auch zu visualisieren. Es war ja noch nicht mal, also der Archimedes, der geht da auf diesen Berg voll ausgeleuchtet bei Tageslicht. Das hat überhaupt nichts mehr von irgendwie einem,
ich muss den einem Mysterium. Sehen. Ich musste von den ganzen anderen Apostel in den anderen Indiana Jones Filmen, ich will die gar nicht sehen. Das war doch immer der Clou von wegen, woher haben die diese Techniken, woher haben sie diese Weisheiten, woher haben sie diese Kelche, was wird früher so vor sich gegangen sein? Es war auch ein bisschen gruselig, als sie diese Truhe in so eine Holzkiste verschlagen haben und weggebracht haben im ersten Indiana Jones Film. Ich will diese Aufklärung gar nicht.
Nee.
Also selbst hätten sie ihn mysteriös, hätten sie ihn bei Nacht und Nebel ausgefilmt, wäre ich so, jetzt sehe ich den, wollt ihr mich verarschen? Und die Nazis sind auch so, was machen wir jetzt eigentlich hier? Wir schießen auf alles. So, das ist doch vollkommen blöd. Geht raus aus der Schusslinie. Was weiß ich?
Ja. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und das ist dieses Zeitreise-Ding. Also ich finde, man hätte Zeitreise machen können, aber ich hätte es halt mega cool gefunden, wenn sie wirklich in eine Zeitepoche reisen, die ihn auch persönlich betrifft, also Indiana Jones, dass man sagt, okay, man macht jetzt ans Ende. Ich meine, wenn man schon mit ihm, mit Jünger spielt, dann könnte er sich ja selber nochmal begegnen, nochmal jünger in, was weiß ich, Ersten Weltkrieg, sind die halt 10 Jahre früher da gelandet und so. Und wie gesagt, irgendwie...
Man kann auch ganz andere Dilemma bauen, ne? Kann er seinen Sohn vielleicht davon abraten, zum Krieg zu gehen oder sonst was.
Ja, ich glaube, das ist schwierig, weil das Shia LaBeouf raus ist, lag ja wirklich daran, dass das er und Harrison Ford sich wohl gar nicht verstanden haben.
Man muss ihn ja gar nicht sehen.
Ja. Ja, aber ich finde auch diese, allein, ich von mir aus hätte man ihn einfach...
Weil in 10 Jahren treffe ich meinen Sohn. Nein, du kannst nicht, das ist total, könntest ja alles zusammenklappen, Indy. Ich bleib hier.
Nee, also wenn du mich gefragt hättest, ich hätte es viel cooler gefunden, ja, der Sohn ist auch jetzt Archäologe, der macht sein eigenes Ding, der ist auf der anderen Welt verschollen, keine Ahnung, so raus. Mir war zu inhaltsrelevant dafür, dass man eigentlich mit ihm nichts mehr machen wollte. So, ich finde, dann sollte man einfach sagen, okay, Charakter raus und gut ist so. Ja. Ich hätte es wirklich cool gefunden, gerade weil es ja der letzte Harrison Ford Indie ist, dass man sagt, man geht nochmal zurück. Man hätte das ja auch Marvel-mäßig sagen können, er geht jetzt in einen Moment aus den früheren Filmen und begegnet sich dann nochmal selber, vielleicht wo er gerade... weiß nicht, die Bundeslade in der Hand hat oder irgendwie so einen prägnanten Moment, wo man sagt, oh, okay, das ist jetzt cool, nochmal irgendwie Teil 1 aufzumachen, so fürs Ende oder so. Und stattdessen gibt es am Schluss diesen Kitsch-Moment da in der Küche.
Ja.
Ich weiß, ich habe andere Podcasts gehört, die feiern das, weil sie sich da voll an Indiana Jones 2, glaube ich, erinnern. Mit dem Kuss, der auch so ist, wo tut's weh und also diese Schauspielerin habe ich im ganzen 5. Teil noch nicht gesehen. Und am Ende zaubern sie sie aus dem Hut, um dann nochmal nostalgische Gefühle zu wecken. Also am Ende kommt quasi
das Indie-Girl aus dem 1. Teil und aus dem 4. Teil nochmal wieder. Wir erinnern uns an die, und das war, also die Frau, die du quasi im 1. Film getroffen hast, war dann auch wirklich die große Liebe, dies, das.
Ja, und die wir haben im 4. glaube ich geheiratet.
Genau, und wir enden fast mit einer Herzblende im Endeffekt. Also stellt euch wirklich vor, das ist alles so zuckersüß, wie es endet. Am Ende könnte echt so ein Herz kommen, was sich so zurück runter auf Indie bricht.
Die anderen gehen währenddessen Eis essen.
Ja, das ist so furchtbar. Das ist, ja, aber bei mir fällt es schon vorauseinander. Ich habe schon überlegt, von wegen, als es dann wirklich so um Zeitreise gab, ob ich es nicht cooler gefunden hätte, hätte das alles nicht so richtig funktioniert. Oder sie hätten halt die Nazis schon besiegt, bevor sie da überhaupt durchfahren. Weißt du, was ich meine? So von wegen, es ist nicht an uns, am Menschen mit Mächten zu spielen, die wir nicht verstehen. Und dadurch werden sie vorher zu Fall gebracht. Oder was weiß ich. Ich verstehe überhaupt nicht so, also Nazis am Ende tot, gut ist. Aber es war so auch da wieder total unbefriedigend, dass die Nazis am Ende tot sind, weil ich finde nicht, dass Indy irgendwie in irgendeiner Art die Oberhand über die hatte und seine Souveränität denen gegenüber bewiesen hat. Am Ende, wenn wir ehrlich sind, sind die quasi gegen Baum gefahren. Das hätte genauso enden können, so vorwiegend.
Ja, und das ist aber...
Er hat sie nicht besiegt, will ich damit sagen. Also Indy hat die Schurken nicht besiegt, keinen von denen. Großer Muskelprotz nicht, Boyd Holbrook nicht und Mads Mikkelsen auch nicht.
Nee, und noch nicht mal die Phoebe.
Nö.
Hat eigentlich auch nicht so viel gemacht, wie sie hätte machen können. Und das finde ich halt auch so irritierend an diesem Film. Zum Beispiel wird ja diese eine coole CIA-Agentin relativ früh so eingeführt, dass sie auch so ein bisschen nicht so ganz cool ist mit den anderen und so.
Ja, das war so ein Grauzonen-Charakter.
Und dann denkt sich so, okay, das könnte jetzt auch echt interessant werden, was sie mit ihr machen. Und surprise, sie wird einfach umgebracht nach
45 Minuten. Da haben wir auch diskutiert, von wegen, ist das denn, also klar, es war nicht alles so live-übertragungsmäßig wie heute, aber du kannst ja nicht als ehemaliger Nazi-Verbrecher, der trotzdem ein bisschen unter Beobachtung steht, da ein paar CIA-Agenten wegmachen und sagen, ach übrigens, das hat gar keine Konsequenz für uns. Ich hätte fest damit gerechnet, dass dieses CIA-Thema irgendwann nochmal aufgegriffen wird und es ist so eine Dreierschnitzeljagd, weil CIA ist gleichzeitig hinter Rosa von Braunheim her, also hinter Mads Mikkelsen her und gleichzeitig hinter Indy her und die Nazis sind hinter Indy her, haben aber auch gleichzeitig einen Vorsprung, sind deswegen vielleicht auch gleichzeitig weg und Indy weiß, wo das endet. Also ich dachte, das ist eine komplexere Verfolgsituation. Dann kommt noch hier diese arabische Mafia noch mit rein. Also quasi so ein Schnitzeljagd, jeder gegen jeden. Ist aber gar nicht so, weil du sagst es, die CIA werden im zweiten Akt relativ unrühmlich weggemacht. So. Und dann dachte ich auch so, okay, warum habt ihr diese Figur überhaupt eingeführt? Ja. Wenn du eine Figur nicht brauchst, schreib sie raus. Archimedes genauso. Wenn er nichts zur Story beizutragen hat.
Ja gut, Archimedes wird ja nachher am Ende auch aus dem Hut gezaubert, denke ich mir auch.
Okay. Ja, aber lass ihn weg. Ja, lass die ganze Scheiße weg, der macht doch nichts. Ja, der hilft doch nicht.
Ich finde ja den Archimedes-Plot eh scheiße, aber okay. Ich spreche eigentlich von dieser CIA-Agentin, auf der ja die Kamera auch dauernd verweilt, als wenn sie da so ein bisschen das auch alles nicht cool findet und so. Und die wirkt ja auch irgendwie so tough, auch mit ihren coolen
Afro
mit cooler Sonnenbrille und irgendwie denkt man, coole Figur. Ja. Gibt uns irgendeine coole Szene mit ihr. Die könnte ja auch irgendwie Nazi irgendwann später ausschalten, aber nix da.
Genau, ich dachte auch, sie ist eine Partei, die vielleicht irgendwie gerade, weil sie Boyd Holbrook, die rechte Hand des Obernazis, so scheiße findet. Ich dachte eine Zeit lang, die kriegen bestimmt irgendwie einen Konflikt und Indy kriegt halt Mads Mikkelsen so. Am Ende kriegt gar keiner. Das ist. Ich weiß nicht, ob in diesem Gespräch durchkommt, wie frustrierend ich das finde, wenn man nicht diesen Heldenmoment bekommt. Und der ganze Film hat für mich keinen richtigen Heldenmoment. Hört sich wahrscheinlich doof an, aber es ist halt irgendwie so. Also die überleben, die schaffen es immer wieder, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber dieses mächtige Indie-Momentum, Fanfare, er hat irgendwas Cleveres gemacht, vielleicht auch irgendwas Ruthless-mäßiges gemacht, dieses mir bleibt der Atem stocken, weil sich Indie auf dem Boot mit einem Spion prügelt, während die Bootsschraube irgendwie so ein anderes Boot zerhackt und sowas. War alles nicht da, ich habe nichts davon bekommen, als dieser große Schranktyp, wo ich Geld drauf gesetzt hätte, okay, das ist unser Prügel-Villain. Ich meine, wieso sollst du sonst so einen riesengroßen Schauspieler haben, wenn der nicht Sachen verprügelt, so. Als der aus dem Film raus war, auch relativ unrühmlich, ich war wirklich angegriffen.
Ja.
Ich sah die verpasste Chance und hab mich gefragt, hat da nicht irgendjemand im Raum gesagt, so, ey, Mr. Mangold oder Mr. Produzent?
Es gab relativ viele Autoren, bin ich der Meinung. Vier haben wieder dran rumgedockt dort.
Und vollkommen die Referenzen, also will mich jetzt nicht doof anhören, aber es ist da nicht eine geile Referenz, wird an der Schulter geküsst wie im Film 2, sondern nein, die Referenz ist, die prügeln sich wieder und schon wieder ist ein Flugzeugrotor in der Nähe. Oder ein Nazi-Schloss brennt. Das sind die richtigen Referenzen so. Die sind wieder in einem Minenwagen und Harrison Ford sagt, scheiße, ein Minenwagen, damit habe ich schlechte Erfahrung.
Ja, also wie gesagt, meine Kritik ist, du kannst nicht durch die Zeit reisen, ohne damit was zu machen. Weißt du, irgendwie, weiß ich, also ich liebe Zeitreisegeschichten. Ich weiß damals, Star Trek, die haben ja echt viel damit gemacht. Und so. Jedes Mal so viele gute Ideen und dann macht so eine prominente Filmreihe, macht was mit Zeitreisen auf und ich denke, wenigstens eine gute Idee am Ende und dann ist da gar nichts. So. Das fand ich schon echt wenig. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, also ich war halbwegs unterhalten. Ich fand, alles war gut inszeniert, irgendwas ist passiert.
Es war technisch, war das 1A.
Vielleicht war ich an dem Tag auch sehr unkritisch, das kann natürlich auch sein. Also ich meine, ich gebe dir ja in allem recht, was du kritisierst, das ist ja alles da. Und trotzdem habe ich da zu dem Zeitpunkt nicht so kritisch
drauf geschaut. So schwachsinnig diese New York-Parade auch ist, so von dramaturgischem, wie das aufgelöst wird, fand ich auch nicht gut. Aber dass das kurzzeitig cool aussah, wenn sie da so ein John F. Kennedy
Ich fand die Parade, also visuell fand ich sie super und irgendwie alles schick. Ich meine, irgendwann denkst du, wie kommt Harrison Ford aufs Pferd und plötzlich sitzt er schon drauf?
Ja, das ist natürlich komisch.
Okay, da haben sie ein paar Kompromisse gemacht. Andererseits denke ich mir, warum muss er noch ein Pferd wegreiten und dann noch die Sache dann auch einmal durch die U-Bahn?
Das, so. Ja, das ist das Ding, was halt immer passiert ist. Immer, wenn ich den Film so auf den Zahn geführt habe, war ich so, warum haben sie denn das so gemacht? Warum haben sie denn das so gemacht? Warum ist auf einmal diese, wo er in Rente ist, ne? Dann wird so eine Sekretärin umgeschossen, Spoiler für den Film. Auf einmal reagiert er so, als wäre das seine beste Freundin gewesen. Und ich kenne halt diese komische Sekretärin nicht. Und wenn, also, hätte man nicht da irgendwie noch einen Menschen aus den alten Filmen irgendwie hervorkramen? Also, weißt du, wenn du das immer so behaupten möchtest, von wegen, oh nein, das hat das Bluttribut gezollt in dieses Lebensstil. Und noch nicht mal bei ihm selber, sondern bei jemand
anderem. Ja, aber das ist ja genau das, was ich kritisiere, weil die haben ja die CIA-Agentin. Ich glaube, die Szene, also das muss ein anderer Plot gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja.
Ursprünglich wurde, glaube ich, diese Sekretärin umgebracht, damit diese CIA-Agentin anfängt zu zweifeln, ob die Typen überhaupt so koscher sind. So. Und dann muss in irgendeiner Drehbuchrevision jemand gesagt haben, okay, die schreiben wir jetzt aus dem Drehbuch. Die wird halt jetzt von Mads Mikkelsen und seinen Schergen irgendwie platt gemacht. Und ist dann nicht mehr im Film. Und denke ich mir, gut, aber dann zu dem Zeitpunkt hätte man eigentlich sagen müssen, ja gut, dann...
Dann brauchen wir die gar nicht.
Dann das am Anfang auch mal ein bisschen reduzieren, weil das macht einfach keinen Sinn mehr. So.
Ja, true.
Ich weiß nicht, gab es Nachdrehs? Also manchmal, es wird ja immer gesagt, so Testpublikum sagt, finden wir blöd und dann machen sie den ganzen Film noch blöder. Also es scheint ja nicht selten vorzukommen.
Ja, Ich habe mir nicht zu viel davon angeguckt, aber ich habe da schon durch Kritiken mitbekommen, dass Leute schon gesagt haben, dass der Film leider keine Offenbarung ist und manche ganz polemische Leute sagen, der ist schlimmer als der vierte. Der ist halt anders enttäuschend als der vierte.
Er ist aber auch nicht besonders erfolgreich. Das ist
das kommt jetzt auch hinzu. Ich glaube, ich habe heute die Nachricht gelesen, als ich während der Arbeit heimlich auf Waldstadt.com war, dass der heute sein Break-Even gefeiert hat. Und damit haben sie, die haben natürlich mit deutlich mehr als dem Break-Even gerechnet.
Okay.
Mit deutlich, deutlich mehr. Also das hat sich so gerade so ins Break-Even. Und Break-Even ist immer noch ein Minusgeschäft für die Studios, müssen wir auch sagen.
Mhm.
Weil da ja Marketing und so war es noch gar nicht mit eingerechnet ist und Filmstudios all the money haben wollen. Gleichzeitig muss man sagen, ey, wenn unsere Hoffnung des Action-Kinos beim 80-jährigen Harrison Ford liegen, ist das natürlich... Also auch schwierig. Wie wenig muss dir einfallen?
Ja, und ich glaube nach wie vor, die Indiana Jones-Figur, die hätten Nachfolger suchen müssen. Also die hätte so wie James Bond, hättest du einfach anderen Schauspieler nehmen müssen zum richtigen Zeitpunkt.
True.
Und dann hätte das von mir aus auch immer in den 40er Jahren spielen können, aber...
Genau, jede Woche innerhalb des Zweiten Weltkriegs stolpert er in ein neues Nazi-Mysterium. Der hat nicht nur drei Abenteuer während des Dritten Reiches erlebt, sondern eine Milliarde. Die Nazis, die sind unerbittlich und so gierig.
Hast du mal, das war ja eigentlich auch das Konzept dieser Young Indiana Jones Serie, oder? Die spielt dann wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht mehr so genau.
Da ging es aber nicht nur immer um Nazis, da gab es auch manchmal so einfach gierige Söldner und sowas. Ich glaube, es war teilweise auch ein bisschen entpolitisiert, so einfach
Schatzgräber. Ja gut, Schatzgräber. Letzte Serie muss ja auch immer dann...
Ja, ja. Aber ein Film, der teilweise aufzeigt, dass er weiß, dass er auf die Nostalgie-Schiene gehen muss und der nicht die richtigen Nerven drückt, das war eine sehr unbefriedigende Massage für mich. Sehr, sehr unbefriedigend. Ich kann jetzt auch nicht sagen, der furchtbarste Film ever, aber irgendwie... denke ich mir so von, why, so wahnsinnig unnötig. Und Boyd Holbrook, fand ich, hat seine Sache noch ganz, ganz gut gemacht. Ich habe aber auch lange nicht mehr so einen uncharismatischen Mads Mikkelsen gesehen. Der kriegt es normalerweise immer irgendwie ganz gut hin. Durch kleine Entscheidungen. Der spielt ja echt oft den Schurken. Ich glaube, der letzte...
Ich war tatsächlich eine Woche vor dem Kinofilm, habe ich ihn erstmalig auf diesem Vorschauplakat gesehen und dachte, ach, der spielt da auch mit. Ich war wirklich genervt, weil ich dachte, in welchem Franchise
der, wollen sie ihn genau, jetzt ich wollte gerade sagen, der ist in jedem Franchise drin als eher schurkische Figur, außer bei Star Wars, glaube ich, da ist er eher eine heldenhafte Figur, aber in ganz, ganz vielen Franchises durfte er einmal schon den bösen Meme, also von Marvel bis XYZ, so.
Mhm.
James Bond natürlich unvergessen, das war sein amerikanischer Karrierestarter, der war ja sonst schon in den Pusher-Filmen in Dänemark sehr erfolgreich und sowas, aber Le Chiffre ist natürlich sein Typecast ever, irgendwie böse Wichter, die aber noch irgendwie was hinter ihrem pur Bösen haben irgendwie. Ja, uninspirierter Bösewicht, der war nicht so dreidimensional, wie ich mir erhofft hätte.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, was ich da erwartet hätte. Ich dachte nur so, okay, das ist es. Also er ist wirklich ein richtig einfach devoter Nazi. Der aber sagt, der glaubt an Zahlen. Das ist ein Gimmick. Ein Mathe-Nazi.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass so ganz viele Themen, die sie eigentlich offenbar anschnallen, du hast ja jetzt auch ein, zwei aufgezählt, wie zum Beispiel, dass er offenbar ja von der CIA sozusagen undercover in den USA da unterkommt. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Film mir das erzählt. Das ist mein Problem.
Mhm.
Also ich glaube, dass es dass das gab und dass man das auch irgendwie thematisieren mag. Aber ich finde, der Film macht damit überhaupt nichts. Und das finde ich, glaube ich, so schade daran. Weil dann müsste es halt irgendeine Verschwörung mit den Amis zusammengeben, mit der CIA. Und das ist ja auch alles, das wird ja alles komplett links liegen gelassen und so. Und ich finde, wie gesagt, ich finde diese Idee dann auch, es gibt irgendwann mal diesen Spruch, wo so irgendwie gesagt wurde, ja gut, hier zum Mond fliegen kann jeder, wir wollen irgendwie durch die Zeit oder so. Da dachte ich, cooler Moment so. Aber ich glaube, ich hätte es auch gerne gesehen, dass er wenigstens bis zu dem Zeitpunkt erfolgreich ist, dass du denkst, oh nein, jetzt wird er was machen, so, dass du wirklich mal mitfiebern kannst und dann kann Indy oder seine Kollegen das dann irgendwie verhindern, wenn Harrison Ford das schon nicht mehr kann. Aber an diesen Punkt kommt der Film ja noch nicht mal. Und ich glaube, das ist so frustrierend daran.
Und du sagst es ja auch richtig, so, das ist eigentlich ein relativ kleines Verbrecherduo. Die sind so wie, wie heißen die, Olsenbande ein bisschen. Das sind, das sind so drei Trottel, die James Bond, sagt schon, Harrison Ford so hinterherreisen. Und immer wenn ein vierter oder fünfter Nazi dabei sind, weißt du, die werden direkt abgeschossen, weil das ist das, die Kanonenfutter-Nazis. Und dann gibt es halt die drei Trottel. Und das finde ich schade, weil die haben wirklich niemals die Überhand, auch wenn sie am Ende James Bond, wo komme ich denn jetzt hin, Harrison Ford entführen, Indiana Jones entführen, führt sie das auch nicht an, nachdem, oh, jetzt haben sie, also, weißt du, was ich meine? Und Boyd Holbrook bringt da immerhin noch so, also Boyd Holbrook spielt, glaube ich, einen Charakter, der tendenziell sehr blöd ist und deswegen auch Harrison Ford und alle anderen immer unterschätzt und deswegen auch niemals richtig zu, eigentlich ist er besser, weil er ist jünger, agiler, ruthless, guter Schütze, sonst was. Aber der unterschätzt immer die Frau, das Kind und den Opa. Und deswegen kommen die immer weg.
Ja.
Und ich weiß aber nicht genau, was Mads Mikkelsen gemacht hat. Und ich halte ihn für einen so guten Schauspieler, dass er sich, also selbst in seiner relativ blassen Dr. Strange-Rolle hat er noch irgendein anderes Gefühl reingebracht in seinen Bösewicht. So. Kurioserweise ging es da auch um Zeitverschieben und hast du nicht gesehen bei Dr. Strange. Aber egal. Da war das jemand, der aus persönlichen Traumata Allmacht wollte. Und hier war das ein Typ, der gemeint hat, gib mir Hitler doch eine zweite Chance, let's go. Und das ist mir zu platt, auch wenn es Pulp-Gegner sind. Und ich weiß, auch in den anderen Indie-Filmen gewinnen die Gegner nicht einen Dreidimensionalitäts-Wettbewerb. Die waren für mich aber irgendwie alle erschreckender und ikonischer.
Ich habe auch noch, um darauf zurückzukommen, irgendwie ein Problem mit Zeitreise, so wie der Film das darstellt. Also irgendwie scheinen die ja zu wissen, wie dieses Rad funktioniert. Ich frage mich einfach auch, woher wissen sie das? Also ich meine, Archimedes hatte, glaube ich, damals nicht die Chance, einfach in ein Flugzeug zu steigen und da dieses Tor im Himmel aufzumachen, dann da durchzureisen. So. Das heißt, er hat irgendwie nur dieses Ding gebaut mit Hilfe von Mathematik.
Mit der Hilfe von Mathematik.
Ohne die Idee, das jemals einzusetzen, um das irgendwie zweizuteilen und zu verstecken in der Welt. Also, wenn ich mir denke, was war eigentlich sein Plan damit so? Und dann fliegen sie im Flugzeug, dann wird da dieses Tor im Himmel aufgemacht. Und ich denke, das ist so auch der einfachste Weg, das irgendwie zu erzählen. Also, ich hätte mir, glaube ich, mehr gewünscht, wenn das so ein bisschen mehr die Person betroffen hätte, die das öffnet, weißt du? Wie so ein bisschen die anderen Artefakte auch, dass man irgendwie... Also nicht so plump irgendwie.
Ich hab's verstanden, Dr. Jones. Dann schieben sie irgendwelche Steinschalen übereinander und irgendein Riss geht auf. Ja, verstehe ich schon. Ist besser als in eine Wolke reinfliegen.
Ja.
Keine Ahnung. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es gut fände. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon erzählt, dass sie da gar nichts bis zur Wolke schaffen. Dass es für immer ein Mysterium bleibt, ob die Nazis nun recht gehabt hätten oder nicht. Dass quasi das Finale schon vorher geklärt wird. Hast du gar kein Problem damit, dass die beiden Nazis quasi offscreen dann hops gehen?
Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, das war alles so nebensächlich. Ich meine, die haben ja da im Flugzeug auch noch ein bisschen rumgekämpft und so,
bevor sie abgesprungen sind. Ja, dann haut er ab, genau, und dann springt er ab und die beiden Nazis fliegen, werden von so, also das Flugzeug wird von so Spießen getroffen, von Spießen vor allem.
Ich glaube, ehrlich gesagt, war mir das einfach am Ende alles völlig egal. Ich fand diesen ganzen Plot, wo ich dachte, nee, das machen die jetzt nicht wirklich, nicht irgendwie Archimedes und dann diese Kriegsschiffe und ich dachte nicht eine Sekunde, das wäre eine gute Idee. Ich fand das einfach richtig blöde. Und ja, nee, Also ich hätte es irgendwie gerne, also von mir aus hätte man das irgendwie machen können, Zeitreise. Aber irgendwie so, dass es einen Mehrwert bietet, so.
Thomas Kretschmann gibt allerdings einen ganz guten Indie-Bösewicht ab, muss ich sagen. Der hat auch die ikonischen Sachen gemacht. Vielleicht sind die ersten 20 Minuten, auf die können wir uns, glaube ich, einlegen.
Ja, und das ist natürlich dann das andere Problem, was ich bei solchen Filmen habe. Aber da ist der Film jetzt auch nicht alleine. Wenn ich den Eindruck habe, irgendwie, wenn der Anfang so geil ist, dann erwarte ich das Gleiche am Ende nochmal.
Ja, ja.
Und da enttäuscht dieser Film leider auch. Und das scheint mir aber auch so ein bisschen so eine Masche zu sein, dass ganz viele Filme sagen, wir verlegen das Finale an Anfang. Und ich frage mich immer, warum? Also ich will ja am Ende auch irgendwas.
Ist ein super starkes Setpiece, ist auch natürlich ein Power-Move. Der ist jetzt nicht A-Liga, glaube ich, Thomas Kretschmann, aber Thomas Kretschmann für so eine Rolle zu gewinnen, weil er wirklich an die Schurken aus den ersten Filmen erinnert. Der spielt so einen richtigen Nazi-General, so einen richtig hart-assen Nazi-General, der nicht an Wissenschaft glaubt. Da clasht das dann auch mit Indy so. Und hat eine Narbe im Gesicht, ist trotzdem so gestriegelt. Könnte schwören, dass er von irgendwas heißt, so einen richtigen Baron-Name. So, Baron von Nazihausen, so. Und das, da hat vieles, vieles gestimmt. Und mit denen hat er dann auch so seinen Mini-Faustkampf auf dem Dach. Da war ich sehr glücklich. Das war alles top. Obwohl ich von Leuten gelesen habe, die sehr stark, wie heißt dieser Effekt, wenn die Computeranimation nicht ganz sitzt, der Uncanny-Effekt, ne? So heißt er doch. Dass ganz, ganz viele Leute ganz, ganz doll unter den gelitten haben sollen. Also die computergenerierte Verjüngung von Harrison Ford.
Ich glaube, Mads Mikkelsen haben sie auch ein bisschen jünger
gemacht. Ja, den haben sie ein bisschen jünger gemacht. Aber,
nicht, aber ihm fällt es nicht so auf, so ja, krass. Ja. Ja.
Dass ganz Leute ganz, ganz doll bei Harrison Ford drunter gelitten haben. Ich muss sagen, das ist auch echt nicht der beste Verjüngungseffekt, den ich jemals gesehen habe.
Wo haben sie es denn besser gemacht?
Bei Michael Douglas in Ant-Man.
Okay.
Gut, da muss er jetzt auch nicht auf den Zug kämpfen und nicht sich so viel bewegen. Ich glaube, da muss er nur im Büro sitzen und da musste man Michael Douglas ein bisschen entfalten. Es war nicht der beste Effekt, aber ich kann das gut abkaufen.
Okay, also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich habe es.
Und in dem Moment hat er auch nicht so cool. Hast du The Irishman gesehen mit Robert De Niro?
Nee.
Da wird er ja auch verjüngt. Aber Robert De Niro spielt in allen Szenen noch immer sich selber. Inklusive einer Prügelszene. Und das ist so painful to watch, weil du hast halt den verjüngten Robert De Niro und es sieht auch ganz gut aus und schwarze, zurückgegelte Haare und so. Aber er bewegt sich halt einfach wie ein Opa. Und das ist der jüngere, computergenerierte Körper, der sich aber so ein bisschen vorlehnt, wie es halt manche Opas so machen. Und dann gibt es so ein Ding, da soll er auf jemanden so wütend eintreten, das kann er nicht mehr so richtig.
Aber warum nimmt man denn, wenn man eh das Gesicht austauscht, nicht einen anderen Schauspieler
dafür? Ich weiß es nicht. Es ist ganz unangenehm, wenn man Robert De Niro da dauernd, soll eigentlich einen 30-jährigen Robert De Niro spielen und dann opert er da so rum. Tut mir auch leid. No shame. Großartiger Schauspieler und tolles Leben gehabt. Das hatte ich da zum Beispiel nicht. Ich hatte nicht das Gefühl von wegen, oh.
Aber ich meine, aber gut, das verstehe ich aber auch nicht. Warum muss man 80-Jährige noch Stunts machen lassen? Also irgendwann ist auch okay, wenn
Opa
man das nicht mehr die machen lässt, sondern junge Menschen oder Stuntmen oder keine Ahnung.
Ja, Indy ist jetzt aber auch erledigt, ne? Also Harrison Ford wird nicht mit 105 nochmal wiederkommen und sagen, oh, sie sind wieder da.
Naja, er sagt ja selber, er macht das nicht mehr. Ich meine, denke mir halt immer, wenn Hollywood wedelt mit Geldscheinen und so, er wird
ja. Ja, aber ist Indy jetzt, also müsste man jetzt recasten? Ja, natürlich müsste man recasten, aber geht das noch? Haben sie den Recast-Punkt vielleicht echt verpasst irgendwann
in den 90ern? Ja, ich meine, dadurch, dass der Film jetzt kein Erfolg ist, könnte ich mir vorstellen, dass da Ideen für eine Neuauflage jetzt erstmal nicht mehr so heiß gehandelt werden. Grundsätzlich finde ich das ein cooles Franchise. Andererseits ist es natürlich vieles, was natürlich Indiana Jones ausmacht, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also ich meine, irgendwie durch die Kolonialzeit zu reisen und andere Kontinente zu erleben und da Würmer zu essen und die eingeborenen Stämme da komische Sachen machen zu sehen,
ist natürlich halt heute anders. Ne? Groschenhefte haben halt eine geringe Qualität. Also für mich waren das immer Groschenromanfilme sozusagen.
Ja, natürlich. Und ich sehe auch, wo das herkommt. Und ich habe damit persönlich auch nicht so viele Probleme, aber ich kenne viele, die damit Probleme haben. Und das ist
wahrscheinlich auch berechtigt. Ich dachte halt immer, das spielt in so einer Parallelwelt, wo halt dann Würmer und Affenhirn essen das Ekligste ist. Weißt du, wie so eine Achterbahnfahrt, die nicht richtig durchdacht ist. Aber ich kann das schon verstehen, wenn jemand sagt, so ja, alles klar, wie stellen Sie denn da die und die und die Bevölkerung da? Und Frauen natürlich auch immer ein Thema.
Ja.
Wie werden Frauen eigentlich dargestellt? Ich glaube, das ist im zweiten Indiana Jones besonders schlimm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Diese Showgirl, was sich ja nur darüber identifiziert, ob Indy sie jetzt toll findet oder nicht.
Ja.
Ja, neue Actionhelden braucht das Land. Neue ikonische Actionfiguren.
Also die Frage wäre, glaube ich, grundsätzlich, was könnte da noch kommen? Also ich, wie gesagt, mir ist hier eigentlich auch dieser Archäologie-Aspekt zu wenig.
Mhm.
Ich glaube, ich bin halt selber ein bisschen auch geprägt durch diese Videospiele. Und ich mochte zum Beispiel, und das habe ich jetzt auch in einem anderen Podcast nämlich auch nochmal gehört und dachte, ja, das stimmt schon, dass zum Beispiel die Entdeckung von Atlantis zum Beispiel viel näher an Indiana Jones ist als jetzt Aliens oder Zeitreisen, mhm. weil es einfach ja wirklich eine versunkene Stadt ist, die ja wirklich ja. irgendwo existiert. Vielleicht könnte, was weiß ich. Aber das wäre natürlich irgendwie naheliegender, das auf dieser Erde zu erforschen, als dann mit so einem Humbug zu kommen. So.
Ja.
Jetzt kenne ich mich da auch jetzt nicht so zeitlich aus, was es noch für spannende Städten gäbe, die so im allgemeinen
Gedanken-Kontext existieren. Ey, das haben ja die Uncharted-Videospiele immer toll gemacht, dass man immer irgendwo noch in irgendeiner Klippe runtergefahren ist mit dem Schiff und hat man noch eine alte Stadt gefunden, die irgendwann in ihrer eigenen Hybris zum Opfer gefallen ist. Und
ja.
da gibt es eine Pflanze, die dafür gesorgt hat, dass damals Leute 120 Jahre alt wurden. Und deswegen möchten reiche Arschlöcher diese Pflanze haben, um daraus Medizin zu machen. Hast du nicht gesehen?
Ja.
Also das haben diese Uncharted-Dinger schon immer ganz gut gemacht. Uncharted ist ja für mich auch sowas wie eine Indiana-Jones-Erweiterung, nur halt das Videospiel, was sich ja noch toller nutzen lässt, wenn du die großartigen Faustkämpfe als Bossfight sozusagen inszenierst. Hm. Wäre es jetzt besser gewesen, mit 4 zu enden? Weiß ich auch nicht. Vielleicht schon, weil 4 hat mit dieser Heirat und auch Shia LaBeouf, so doof man ihn findet, ein besseres Buchende gehabt.
Hm.
Von wegen, der hat einen Sohn, Überraschung. Der hat so diese James Dean-Coolness, Marlon Brando-Coolness.
Ja.
Generationskonflikt, aber der kann heranwachsen und Indy ist verheiratet.
Mhm.
Der geht nicht mehr Nazis kloppen, gibt's ja eh nicht mehr. Ich weiß nicht, ob mir dieses jetzt 5 als Buchende so gefällt. Weil was haben wir denn? Ja, eine Stieftochter und am Ende kommt seine Frau zurück, wo wir jetzt erst erfahren haben, dass sie mal weg war.
Ja.
Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, also ob ich Indy auch so den Rahmen schließen möchte.
Nee, ich finde es super enttäuschend, muss ich sagen. Also ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Also grundsätzlich. Mehr Mysterien, mehr. Also am Ende ist auch alles so aufgeklärt. Das ist einfach super wenig.
Das kann man aber machen. Ne? Also wie gesagt, 4 ist ja auch total süßholzraspelig. Er heiratet und
ja, ich finde ja 4 auch einen furchtbaren Film.
Ist ein furchtbarer Film. Ich dachte aber nur, welches Ende? Wenn wir einen Held jetzt in den Äther schicken, das ist jetzt dein popkulturelles Ende. Ist das wirklich so? Ist das wirklich unser Ende mit Indy? Von wegen, er küsst seine Olle auf die Schultern und die
anderen gehen Eis essen? Ja, also ist es halt überhaupt nicht mein Ende. Also ich meine, wenn man schon Archimedes reinbringt und er möchte da bleiben, hätte ich es okay gefunden, wenn er da geblieben wäre.
Aber es ist ja voll behauptet, der hatte ja das niemals.
Nein, das weiß ich ja, da bin ich ja ganz bei dir. Ich finde es ja auch scheiße, aber dann hätte sie seinen Hut mitnehmen sollen und dann so, boom, wenn es dann weitergehen würde, wäre sie die neue Indiana Jones.
Ja.
So, das würde ich sagen, das ist kein gutes Ende, aber ich hätte es besser gefunden als das, was jetzt da drin ist. Ich hätte mir gewünscht, nochmal back to the Nazi Germany, wo er auf sich selber in jungen Jahren trifft und da nochmal irgendwie eine Entscheidung treffen muss und Mads Mikkelsen irgendwie platt macht und vielleicht auch seine Henchmen, keine Ahnung, die können ja auf meinetwegen von den Fitteren umgebracht werden, so.
Mhm.
Aber wenigstens noch irgendeine Art von, wo man sagt, okay, das hat jetzt so, das macht jetzt nochmal irgendwas zu, so.
Ja.
Und dann kann man ja auch am Ende, weiß ich brauche auch immer nicht dieses ganz erklären. Von mir aus hätte es gereicht, die haben überlebt, die haben Mads Mikkelsen platt gemacht, drehen an ihrem Rad der Zeit nochmal, buff, heller Blitz und irgendjemand schnappt sich noch seinen Hut. Keine Ahnung, sowas, da würde ich sagen.
Naja, aber in dem Fall war ja klar, wir verabschieden unseren Helden jetzt. Ich habe auch kurz überlegt, Spoiler für den anderen James Mangold-Film, für Logan, James Mangold hat ja schon mal einen älteren Helden auch einfach umgebracht, weil seine Geschichte zu Ende war.
Hätte ich völlig okay gefunden.
Weil Hugh Jackman nicht mehr Wolverine spielen wollte und dann hat James Mangold gesagt, alles klar.
Also ich meine, hier ist er ja auch irgendwie die letzte Viertelstunde angeschossen und kann sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. So. Mhm. Von mir aus hätte man ihm am Ende noch so schön patriotischen eine Beerdigung spendieren können. Dann legen sie nochmal da seinen Hut aus sein Grab. Hätte ich, glaube ich, auch besser gefunden als
ja, oder, das. Ja, oder Marion kommt und sagt hier, er wollte, dass du seinen Hut hast. Was, ich? Ja, jetzt immer erkannt, wie doll du Archäologie liebst und keine Ahnung was. Ja. So eine richtige Staffelweitergabe. Also ich finde dieses bitterschnulzige, der eine Onkel lädt die zum Eisessen ein, während die alten Menschen übereinander herfallen. Ich weiß es nicht, das ist für mich kein Bookend. Also würde ich das auch wirklich in so einem Buch, in so einem richtig großen Abenteuerschinken lesen, würde ich denken, was ist das für ein scheiß Ende? Also, wie unbefriedigend ist das?
Ja.
Und so verlassen wir jetzt Indie.
Ja.
Es macht mir ein bisschen Indie kaputt. Jetzt, wo ich so mit. Der Gedanke kommt mir jetzt relativ echt? Frisch.
Also, mir haben die eigentlich Indie mit Teil 4 schon kaputt gemacht. Deswegen, wie gesagt, deswegen finde ich den jetzt okay. Also. Trotz allem, was wir an Kritik geübt haben, ich fand den guckbar.
Findest du Verfolgungsjagden toll? Vielleicht liegt es daran, dass ich Verfolgungsjagden. Ich bin echt kein K.
Naja, die Sache seit dieser Film macht halt außer dieser Anfangssequenz nicht viel Spannendes. So. Mhm. Diese Tuk-Tuk-Car-Rennen fand ich unspannend. Ich verstehe auch nicht, warum die auch ihr diesen Ex-Typen von ihr, die da auch noch verfolgen, die sind ja auch plötzlich raus aus der Geschichte.
Ja. Da passiert auch das, auch gar genau, da kamen wir gar nicht mehr zu. Der Film macht ganz viele Sachen auf und lässt die wahnsinnig schnell fallen. Ja. Wo ich denke, so vielleicht waren das einfach mal so Post-it-Notes im Schreibprozess. Weil da wird auch wirklich von wegen, dass sich Phoebe Waller-Bridges quasi mit allen Verbrechern der Welt es ein bisschen verscherzt hat und deswegen versucht, durch Versteigerungen möglichst viel Geld zu generieren. Ach, diese wandelnde Zielscheibe wird wirklich vergessen nach einer Tuk-Tuk-Autofahrt. Ja. Und du kannst scheinbar dieses Riesenverbrechersyndikat, wo alle vor Angst haben, kannst du ausschalten, indem du einmal durch eine zu enge Einbahnstraße fährst. Und,
ja, und ich meine, jetzt nur so ein bisschen gesponnen, wenn sie an anderen Teil der Welt sind und sie kennt da auch die Verbrecher und die brauchen von irgendjemandem so einen Gefallen, weißt du, so John Wick-mäßig. Mhm. Das wäre super gewesen, aber das haben sie quasi genau, ja für ihren Charakter vergessen.
So. Leute, so, ich kenne
ja so italienische Mafia, ja. Kennt sie sich.
Kennt sie auch, weil sie da auch schon irgendwas hinverhehlt hat. Und er guckt immer so, du sollst meine hier Patentochter sein. Hm. This belongs to a Museum. Ja, all diese Ideen wären.
Hätte ich auch gut gefunden, wenn die, was weiß ich, italienische Mafia denen das Artefakt abnimmt und die Nazis dann wieder denen, das ist auch so mal ein bisschen.
Das dachte ich eine Zeit lang. Ich dachte eine Zeit lang, es soll so ein Mehr-Parteien-Schnitzeljagd werden und dann haben sie alle Parteien irgendwie rausgenommen. Dann war es dann doch relativ eindimensional.
Ja. Ja.
Und cartoonesk.
Cartoonesk.
Jetzt gibt es so ein Ding von wegen, ich weiß, ich hänge mich ganz auf kleine Details auf, aber irgendwie hauen die ab auf dem Boot vor den Nazis und haben die so ein bisschen ausgetrickst, indem Phoebe Waller-Bridges eine Dynamitstange aus dem Arsch.
Aber das ist aber auch wirklich. Ich weiß genau, was du meinst.
So, also ihr hängt so eine Dynamitstange aus dem Arsch und irgendwie kriegen sie das angezündet und sie können diese Dynamitstange auch mehr oder weniger nur als Ablenkung benutzen und fahren weg und können jetzt auf überall auf dem Planeten hinfahren und behaupten, sie fahren nach, was weiß ich, Alexandria, weil in solchen Filmen fahren sie immer nach Alexandria. Ja. So, und Mads Mikkelsen guckt in diesem Schock und noch, am besten der hätte so ein Rußgesicht, wie in so Cartoons, weil ihm gerade eine Dynamitstange um die Ohren geflogen ist und guckt den so hinterher und denkt, warte mal, die biegen gar nicht Richtung Alexandria ab, die müssen auf Sizilien sein, so. Also wie denn, wie funktioniert das denn? Das hätte man nicht irgendwie anders lösen können, hat da nicht ein Autor gesagt, so, ey, wir können doch nicht wirklich das auflösen, den Mads Mikkelsen den hinterher guckt und sagt, warte mal. Wir fahren bestimmt nach Sizilien. Was ist, also, Palimpalim. Und sowas
macht der Film öfter. Ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Das schien mir auch wirklich irrational dumm zu sein. Also.
Ja, wie kann man denn darauf hoffen, dass man so doll nicht nachdenkt, dass man denkt, nee, das ist logisch, dass die Nazis wissen. Und selbst wenn es Sizilien ist, also selbst wenn er das erkennt und sagt, da ist Sizilien, die fahren dahin. Sizilien ist auch ziemlich groß.
Ja, sie wissen ja genau, wo dann der kleine Junge da sich sein Eis holt. Nee, das ist schon.
Und die haben auch ihren eigenen, da sind dann wieder ein paar neue Nazis, weil die neues Kanonenfutter brauchen, die sind dann da auch schon irgendwie, also das geht alles von der ganzen Logistik und wie Distanzen funktionieren und Zeit und wer hat die denn abgeholt und dahin gefahren und Man kann ja jedem Actionfilm so auseinandernehmen. Und im Endeffekt sage ich am Ende auch, oh, das ist irgendwie so eine Joyride, das ist so eine Achterbahnfahrt. Ja. Aber dadurch, dass sie so explizit auf Mads Mikkelsen gezeigt haben, der so den hinterherguckt und sagt, warte mal, hier auf dem freien Meer, das ist nicht, das ist, die biegen falsch ab. Ja, Hallodri. Hallodri ist das blöd. auch, es gibt noch so einen anderen, irgendwie so einen weirden Charakter, so einen italienischen Piloten, der hinten irgendwie eingeschlafen ist in seinem eigenen Flugzeug, der aber erst merkt während der Actionsequenz, dass er sein Flugzeug entführt wird und sowas. Also so viele unnötige Charaktere, die da eingebaut werden.
Stimmt, der hat ja auch gar keine Bewandtnis.
Der hat gar keine Bewandtnis! Ganz, ganz, das passiert passbar. Ganz oft und das haben wir
natürlich... Aber das war doch bestimmt Cameo, oder? War es nicht irgendjemand, den man kennt?
Sonst oh, das dürfte ja ich mir sagen. Ist das irgendwas, wo man sich verneigen kann? Und wie gesagt, dass dieser Dekan von der Universität erschossen wird, wo ich denke so, ja, ist der Indie jetzt nah oder nicht nah, dass Antonio Banderas und seine ganze spanische Taucherflotte da umgebracht wird. Should I care? Natürlich care ich, weil es Antonio Banderas ist. CIA-Tante, was du ja schon gut... so viel... Und auch der Mafia, marokkanische Mafia-Boss, der ist ja nicht tot oder so, der ist ja nicht vom Spielfeld gewischt worden, sondern ja, der hat da dann so eine Sackgasse mehr oder weniger gefahren. Der ist ja nicht weg, aber der Film tut so, als wäre es weg, das Problem. Ja. Problem gelöst. Wir fahren mit dem Tuk-Tuk weiter. So. Ei.
Ei, ei, ei.
Wieso machst du überhaupt die Versteigerung, deine illegale Versteigerung in einer Stadt, wo du eine Person non grata bist? Würde ich auch nicht machen. Wäre ich so eine clevere, abgewichste Archäologensöldnerin.
Ja, das kam auch, glaube ich, aus dem Nichts, ne? Dass sie plötzlich nach Marokko müssen. Da war
genau, ich bin so in Marokko. Warum denn? Ach, übrigens, ich bin in Marokko, so Person non grata. Achso, ja, das ist richtig blöd. Hättest du ja auch in Algier machen können. Wäre vielleicht dir nichts passiert. Naja, wenn du über sowas denn nachdenkst, denkst du, why? Und was für ein wertvoller Tipp hat denn sein guter alter Freund Mustafa ihm am Flughafen gegeben? Gar keinen, der hat ihn dann nur hingefahren. Hat gesagt, pass auf dich auf, Indy. Klar. Der Typ ist auch schon über 80 bestimmter Schauspieler. Aber wenn der nichts zu tun hat in dem Film, dann benutze ich ihn zumindest. Und das ist ein handwerklicher Griff, das ist ein bisschen Manipulation, gebe ich. Dann mach den weg. Dann sind wir alle traurig.
Aber ja, inhaltlich ist da auch echt, wenn man drüber nachdenkt, dann kriegt man auch echt Kopfschmerzen, ne? Weil er in die ja auch vermeintlich vorher auch da wegen Mordes gesucht wird.
Ja.
So, das wird ja auch irgendwann auch vergessen, aber das Erste, was er macht, er lässt sich zum Flughafen fahren, wo ich dachte, okay, wird er jetzt nicht auf dem Flughafen aufgesucht? Ich meine, klar, es waren die 70er, da gab es noch kein Internet, so, aber come on, das ist so, dass doch das Erste, wo die Polizei suchen würde.
Gerade wenn die CIA mit hinterher ist, ne?
Genau, gibt dir doch eine Szene, wo er sich da irgendwie wenigstens einmal verstecken muss vor irgendjemand, der an ihm vorbeiläuft und so. Und
muss im Frachtdepartment irgendwie schlafen und sagt, ich bin zu alt dafür, ich habe Rückenschmerzen.
bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, genau. Ja, nee, das ist auch wenig kreative Lösung leider irgendwie in dem Film. Ja.
Und das ist kurios, weil so viele Leute mitgeschrieben haben und ganz viele Leute ganz klar die Agenda hatten, seid auch genug nostalgisch.
Aber ist es nicht auch ein bisschen komisch, dass alle immer sagen, ja, wir machen hier wenig CGI, weil wir wollen handgemachte Effekte und nachher ist alles voll mit CGI. Das widerspricht sich auch alles irgendwie schon im Ansatz.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein Marketing-Gespräch, wenn Leute sagen, wir haben versucht, möglichst wenig CGI zu machen.
Ja.
Cut to Harrison Ford auf dem Computer fährt. So.
Ja, mit digitalem Gesicht. Ja, mit digitalem Gesicht.
Ja, wir haben es gesagt, ganz handwerklich, ganz back to the roots, ja, natürlich.
Ich glaube auch nicht, dass sie auf einem echten fahrenden Zug gedreht haben, aber...
Ach, meinst du? Ja, das
meinst du?
Das ist natürlich gewagt. Ja, doch, ich glaube, der Tom Cruise-mäßig hat er
so auch mehrfach durch den Tunnel und mussten sich dann schnell hinschmeißen, so die Schauspieler.
Ja, sonst macht er das nicht mehr. Der ist in die Tom Cruise-Stuntschule gegangen. Ja, Mensch, ich weiß auch nicht, warum ich so viel erwartet habe. Wahrscheinlich, weil echt James Mangold mit Logan... einen Held in Rente geschickt hat. Und wenn wir ehrlich sind, hat er sogar Sylvester Stallone mit Copland ganz gut in Rente geschickt. Einfach so Actionstars, die durch sind. Wir können nicht mehr mit den Neuen mithalten. Und
ja, wobei und, Stallone dann ja nochmal einen Rocky und
einen Rambo gemacht hat. Ja, klar, aber es war damals
das Gefühl,
damals war auf jeden Fall das Gefühl, krass, Stallone spielt ein bisschen Dicken.
Ja.
Und der auch manchmal Schiss hat vor Leuten. So. Also der kuscht da ja ganz viel in dem Film. Bis er sich am Ende dazu entscheidet, gegen seine korrupten Kollegen vorzugehen. Ich dachte, der kann Abgesang. Und ich dachte, ich kriege jetzt einfach einen guten, befriedigenden Abgesang.
Ja.
Die Nazis kommen nochmal für eine letzte Ouvertüre zurück.
Ja gut. Letztlich denke ich mir bei solchen Reihen, das ist wie bei Star Wars. Guck Episode 4 bis 6, also die Originaltrilogie, und den Rest kann man meines Erachtens komplett links liegen lassen. Genauso ist es natürlich bei Indiana Jones 1 bis 3 und dann einfach den Rest komplett ignorieren. Und ja, es ist selten, finde ich, dass das Reihen dann nochmal irgendwie so aufdrehen. Ich glaube, Mission Impossible ist dann eine interessante
Reihe,
weil ich fand den zweiten zum Beispiel immer furchtbar öde, diesen scheiß John Woo-Film, den er da gemacht hat.
Ich fand den dritten sogar von, wie heißt der nochmal, Lieblings-Action-Regisseur ever, hat dann ja auch Star Wars übernommen.
Abrams.
Ja. Den fand ich auch nicht so gut. Irgendwann hat Tom Cruise das Ding komplett gekapert und hat gemeint, ich setze meine Autoren ran, ich setze meinen Lieblingsregisseur dran, der auch gar nicht so richtig viele Credits hat, aber seitdem ist ja so ein Dauerregisseur dran. Das ist jetzt wirklich von mir gekapert und es geht jetzt einfach nur um Ethan Hunt und seine drei Homies und unter anderem Simon Pegg. Also er hat ja wirklich das nochmal neu erfunden, einfach dieses Franchise.
Ja.
Und in jedem Film muss ich von einer neuen, absurden Sache runterspringen. Und wir müssen in die Pressemitteilung schreiben, dass ich da wirklich runtergesprungen bin. Das
ist fantastisches Konzept.
Er ist echt so derbe gekapert. So. Ansonsten zählt John Wick da schon so ein bisschen rein, obwohl das nur 4 Filme gibt davon.
Naja, John Wick, finde ich, macht einiges anders. Aber ja, von Anfang an. Also es ist ja nicht so, dass die Reihe sich jetzt neu erfunden hätte.
Nee, aber der ist ja schon ab dem dritten deutlich abgedreht. Irgendwie, also der zweite eigentlich auch schon, aber es ist schon ganz faszinierend, gerade wenn du den ersten geguckt hast und dann springst du ohne diese Zwischenteile zum vierten, denkst du, was ist denn hier passiert? Ging das nicht ursprünglich um so russische Mafia-Typen, die aus Versehen sich mit dem Hitman angelegt haben?
Ja, aber ich finde das schwer zu vergleichen, weil ja, also ich fand schon, der erste war ja im Prinzip so ein langes Finale, also wirklich so ein ja, Finale kann man sagen, ne? Eigentlich so ein dritter Akt, einfach nur auf Spielfilmlänge gezogen.
Ja, ja, ja.
Und das machen sie ja weiter, aber natürlich, also ich finde, das bedingt fast eine Steigerung in jedem Teil. Also von daher finde ich so eigentlich diese Evolution der Serie bislang ziemlich nachvollziehbar.
Weißt du noch, dass wir einen vierten Matrix-Teil besprochen haben?
Ja, das war ja furchtbar.
Das ist mir letztens erst
wieder eingefallen. Aber 2 und 3 waren schon scheiße.
Das ist mir letztens erst eingefallen. So, es gab ja einen vierten, ich habe es komplett vergessen.
Ja.
Weil mich jemand drauf angesprochen hat und ich so, ne. Und ich so, doch, da haben wir drüber gesprochen. Das war echt ein traumatisches Erlebnis. Mein Kopf hat wirklich versucht, das zu löschen. So, ich war kurzzeitig so, sie redet Quatsch. Und es war, nee, Quatsch, es gibt eine Folge, könnt ihr reinhören. Mal gucken, wie meine Meinung dazu war. Fast and the Furious.
Bin ich nie wirklich eingestiegen.
Aber ist eine Reihe, die lebt. Also müssen wir einmal sagen, 10 Filme und macht Bank.
Ja, plus noch Spin-Off-Reihe und
Ja. Naja, können wir uns noch irgendwas freuen? Es gibt noch irgendwann einen weiteren Ghostbusters-Film?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darauf noch freue. Ich mag Geister.
Ich mag Zeitreisen und Geister. Ich überlege ja nur, ob wir noch irgendein klassisches Franchise sehen, wo jemand wirklich sagt, okay, wir holen das noch einmal raus, mit einem nostalgischen Knick. Aber also, wir machen auch die Geschichte befriedigend zu. Da wir wissen, wir sind in dieser Zeit der Popkultur, wo Leute, die unser Popkulturverständnis geprägt haben, die gehen auch irgendwann mal in Rente. Lass Bill Murray in Ruhe.
Ja, ich meine, wir haben über den neuen Ghostbusters hatten wir nicht gesprochen, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten eigentlich das nicht zur selben Zeit geguckt.
Aber ich weiß, dass das war so ein Ding, da haben mich diese Nostalgie-Dinger so genervt, weil ich irgendwie da so der Meinung war, ich will jetzt das neue Team sehen. Ich will neue Ghostbusters. Ich will nicht, also ich fand die Kids alle cool. Und da wurde irgendwie ein Finale versprochen, das gab es dann einfach nicht, weil man sich dann entschieden hat, lieber nochmal diese Nostalgie-Scheiße zu machen, nochmal die ganzen alten Nasen rauszukramen. Und meinetwegen hätte auch Bill Murray einmal durchs Bild gehen können, aber nicht so. Und das hat mich halt echt genervt, auch im Kino schon. Und ich weiß, andere da, die haben Pipi in den Augen, wenn da ihre alten Recken nochmal vorkommen und so. Aber das funktioniert bei mir nicht, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich hätte mir da gewünscht, neues Team, die ein wirklich spannendes Abenteuer erleben und am Schluss auch die Bösewichter selber besiegen oder die Geister und dann gesettelt sind und dann so weitere Abenteuer. Irgendwie so. Aber dieses ewige auf der Vergangenheit rumreiten und immer nochmal und hier auch. Also ich mir denke, ich will aber nicht den zweiten Film nochmal gesehen haben vorher, damit dieser 5. Indiana Jones für mich überhaupt funktioniert. Nee, das nervt mich. Und ich freue mich auch über jedes Remake, was oder Neuauflage, die da nicht so drauf rumreitet. Ich habe zum Beispiel gerade gehört, einen Podcast von den Bahnhofskino-Leuten, Die haben gerade die ganze Chucky Riot.
Die jetzt ja so aufgesplittet ist in Chucky und in Child's Play.
Genau, auf jeden Fall haben sie die normalen Chucky-Filme alle besprochen. Es gibt ja noch die Serie. Und dann vor allem das Remake. Ich weiß gar nicht, ob es dann wieder Child's Play hieß. Und da das Remake tut einfach so, als hätte es das davor nie gegeben. Ja. Die haben einfach eine neue Chucky-Puppe, die ist auch nicht besessen von einem Serienkiller,
sondern das ist eine AI, ne? Oder
sowas? Genau, so ein umprogrammierte von irgendeinem Typen, der Selbstmord begangen hat, der sich noch rächen wollte an seinem Unternehmen irgendwo in Asien, wo die Puppe hergestellt wird. Das ist eine coole Idee. Also irgendwie, das ist so für mich so ein Remake, da hätte ich jetzt Bock, den zu gucken, einfach weil das für mich jetzt nicht so klingt nach dem Motto, jetzt kommen nochmal die Figuren aus den früheren Teilen, dann sagen die nochmal Hallo in die Kamera und dann soll ich mich als Fan der Reihe da irgendwie nochmal abgeholt fühlen.
Wenn ihr euch nostalgisch abgeholt fühlen wollt, dann solltet ihr vielleicht mal auf unsere Instagram-Seite gucken. Da gibt es nämlich fesche Tassen und fesche Beutel, die wir noch am Design dran sind. Meldet euch mal, falls ihr eine haben wollt.
Also das findet man auf Instagram.
Willst du nicht bei Instagram ein Foto?
Ja, wir können mal sowas mehr wieder posten.
Poste mal bitte ein Foto.
Es gibt auf jeden Fall eine Instagram-Seite, da man gut folgen kann. Es gibt eine Seite, die nennt sich filmezumdessert.de. Da haben wir auch alle Folgen archiviert. Da kann man ein bisschen stöbern. Da werde ich, wenn ich gut bin, auch mal mehr zu den Tassen und den
Jutebeuteln
posten.
Wir haben nicht bestes Merch im Podcast-Business, nur ich möchte tatsächlich ein paar Vorbesteller akquirieren, bevor wir in die weitere Produktion von diesen Jutebeuteln gehen.
Ja.
Ein paar gibt es schon und die sind wirklich schön. Also die Zeichnungen sind sehr, sehr viel Mühe reingeflossen. Wie geil wird es aussehen, wenn es koloriert ist? Und ihr könnt dann mit echt, ich glaube, an die 100 ikonischen Filmcharakteren einkaufen gehen.
Wow.
Und dann fragen euch Leute, wo habt ihr eine Idee her? Da sagt ihr von unseren Lieblingspodcasts, wo wir auch just einen Kommentar abgelassen haben oder eine 5-Sterne-Bewertung, sagt ihr dann.
Ich habe das Motiv ja weitestgehend koloriert, aber das ist schon ein Akt. Du hast da schon ein paar Figürchen gezeichnet.
Ja, das ist aber wirklich, sollte es so 3 Tage dauern. Das hat dann irgendwie 2 Wochen gedauert, weil ich dann irgendwann so kleinteilig wurde und dachte, ach, die kann ich noch irgendwo reinquetschen und die kann ich noch reinquetschen.
Ich koloriere das ja und ich stehe halt dauernd vor dem Problem, dass ich diese Figuren sehe in Schwarz-Weiß und denke so, wie sehen die eigentlich aus? Und dann muss ich die erstmal googeln.
Ja, ja,
dann finde ich manchmal gar nicht die passenden Farben, weil du auch meintest, einige hast du auch ein bisschen aus dem Kopf gezeichnet.
Ja.
Und dann muss ich mich irgendwie entscheiden und dann will man auch ja nicht 3 Figuren nebeneinander in den gleichen Farben haben, sondern das muss ich ja über so ein Bild auch so ein bisschen verteilen und einige, die nur weiß tragen, die will man trotzdem irgendwie kolorieren, dann überlegt man mal ein ganz helles Blau und so. Das ist schon tricky, also da ist schon viel Arbeit reingeflossen, will ich nur nochmal
anmerken. Ganz viel Liebe und wir müssen irgendwann nochmal mit einem neuen Design erstmal in den Probedruck gehen, wenn es koloriert ist und dann möchte ich aber wissen, hättet ihr Bock auf sowas? Oder hättet ihr Bock auf irgendeinen speziellen Film? Oder hättet ihr Bock, dass wir mal eine Serie oder ein philosophisches Überthema besprechen? Wo soll die Reise hin mit Spandex und Filme zum Dessert? Wir haben demnächst, oder ist das, wir haben eine Special-Folge zumindest, haben wir geplant.
Ja, haben wir geplant.
Und dann probieren wir uns mal ein bisschen was anderes aus.
Ja.
Aber wir kommen auch zurück mit dem normalen Filmezerriss aus den 80er Jahren, wo wir sagen, wisst ihr noch, als wir jung waren, das ist doch alles nicht so gut.
Ja, wir können ja über deutsche Filme abranten.
Super.
Wenn ihr das wollt. Ja, war schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben.
Ja, es war ein Fest. Es kommt mehr Content. Bleibt diesen Kanälen treu. Küssi.
Yes. Auf Wiedersehen.